Meine Lieben, ich begrüße euch zum 101. Vortrag. Also eine neue große Runde beginnt und dazu gibt es den 51. Wochenspruch zum Einstieg. Passt total dazu zur Jahreszeit. Es war ja wirklich sonnig heute. Der Übertitel ist nämlich Frühling Erwartung. Und so geht der Spruch. Ins Innere des Menschenwesens ergießt der Sinnereichtum sich. Es findet sich der Weltengeist im Spiegelbild des Menschenauges, das seine Kraft aus ihm sich neu erschaffen muss. Also, die Natur erwacht, der Sinnereichtum beginnt sich wieder zu offenbaren, das heißt, es tut sich einfach mehr in der Natur draußen, überall sprießt was, schaut schon was heraus, es tut sich was, es, auf Wienerisch sagt man, es wurlt, also es bewegt sich etwas in der Natur. Und mit allem kommt der Weltengeist mit, der schaffende, gestaltende Weltengeist. Und spiegelt sich im Menschenauge, wird sich bewusst im Menschen. Und das Menschenauge kann auch daran denken, dass es sich immer wieder neu erschaffen muss aus dieser Kraft, die ihm da kommt. Eigentlich das, was uns entgegenkommt, die Kraft des Lichtes, das Geistige des Lichtes, sagt ja Goethe so schön, das Licht schafft das Auge. Also das Licht baut das Auge. Es ist nicht nur das Werkzeug, um Sichtbares wahrzunehmen, sondern es wird aus dem Licht selbst geschaffen. Also diese schaffende Kraft, die brauchen wir aber eigentlich auch, um seelisch jetzt die Kraft zu entwickeln, das, was uns die Sinne entgegenbringen oder was die Sinne auffassen aus der Natur, dass wir das ins Bewusstsein heben können. Wir haben in den letzten Malen öfter darüber gesprochen, es ist nicht so einfach, dass wir die Augen aufmachen und wir sehen schon was, und wir müssen es auch seelisch ergreifen können und ergreifen wollen. Also es gibt ja sogar eben die Fälle, wo ein Mensch aus irgendeinem Trauma heraus verweigert, die Welt zu ergreifen. Dann spricht man von einer seelischen Blindheit im eigentlichen Sinn. Er ist nämlich wirklich stockblind und sieht da nichts. Obwohl die Augen gesund sind, die Nerven gesund sind, die Gehirnzentren in Ordnung sind, alles. Aber aus einem Schockzustand heraus will er die Welt nicht ergreifen. Ist sehr schwer zu kurieren. Sitzt also sehr tief, weil wir kommen also an diese tieferen seelischen Dinge, die dazu notwendig sind, zu diesen alltäglichen Tätigkeiten, wo wir denken, ich mache die Augen auf und sehe einfach. Aber da steckt also ganz starke seelische Kraft dahinter, dass wir das überhaupt ergreifen können. Und wie viel wir wahrnehmen von der Welt, hängt davon ab, wie rege wir seelisch im Inneren sind. In Wahrheit, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, merkt man, wie wenig man eigentlich sieht, bewusst von dem, was eigentlich vor Augen ist. Ja, wenn man sich 5 Minuten später zurückerinnert, was habe ich denn gesehen, da sind mir die und die Leute begegnet, wie haben die ausgesehen? Ups, die Details sind sofort wieder weg. Wir haben sie nicht wirklich ergriffen, ganz. Von Rudolf Steiner wird so eine schöne Anekdote erzählt, dass er mit einem Bekannten halt spazieren gegangen ist durch eine Allee und sie waren wirklich sehr in ein tiefes Gespräch verwickelt und nachher fragt er so beiläufig, weißt du, wie viele Bäume da gestanden sind? Ja, Bäume waren da, aber wie viele? Der Steiner hat's gewusst. Also er war wach genug, eben einfach mitzubekommen, jeden Baum, an den er vorbeigegangen ist. Das gelingt uns meistens nicht. Also da haben wir für unser jetziges Bewusstseins-, Seelen-, Zeitalter noch eine ganze Menge zu tun, dass wir das wirklich bewusst alles ergreifen, weil wenn wir es bewusst ergreifen, dann können wir es auch willentlich wieder in die Erinnerung rufen. Also das Interessante ist nämlich, dass die tiefere Schicht des Gedächtnisses im Grunde alles bewahrt. Nur haben wir in der Regel keinen Zugriff darauf. Es gibt einzelne Fälle, Menschen, die ein sogenanntes eidetisches Gedächtnis haben, die brauchen oft nur was einen Moment lang anschauen, einen Text oder was, blicken einmal flüchtig darüber und kennen ihn auswendig. weil sie das Bild vor sich haben, sie lesen ihn quasi innerlich. Aber im Grunde ist man geschlagen mit so etwas, weil man ist einfach vollgestopft mit, dass das Vergangene immer gegenwärtig ist oder sehr schnell gegenwärtig ist. Also das heißt, man hat es dann schwer, was Neues ganz unbefangen zu nehmen, weil immer die Vergangenheit da ist. Also es kann so schlimm sein, es gibt einzelne Fälle, wo wirklich ununterbrochen die Vergangenheit gegenwärtig ist und sich hineinmischt in die Gegenwart. Und das ist dann eine schwere seelische Störung, die daraus resultiert. Also, weil stellt euch vor, du hast nicht nur das vor dir, was du jetzt siehst, sondern das, was du vor 2 Minuten gesehen hast, vor 4 Minuten, vor einer Stunde, was gestern gesehen hast, alles, das ist da. Also da ist man vollgestopft im Bewusstsein. Das hält unser Bewusstsein im Grunde noch gar nicht aus. Also die Kunst, es ist auch eine Kunst, vergessen zu können. Es gehört zum Menschensein dazu. Und gerade das Ich ist sehr stark darauf angewiesen, auch vergessen zu können. Also das Wohltuende vor allem einmal in der Nacht, da wissen wir mal nichts. Und wir schließen ja eigentlich für unser Bewusstsein, gestern war das und das und heute bin ich so und so aufgewacht. Aber dazwischen sind je nachdem 6 bis 8 Stunden oder so, wo wir nichts von uns wissen. Jedenfalls nicht so, dass wir uns erinnern dran können. Wir erleben vielleicht etwas. Wir träumen ja immer wieder in der Nacht. Es gibt Traumphasen, immer wieder, die wechseln. Und wenn wir uns erinnern können, dann meistens an den Aufwachtraum, also an den Traum, nachdem wir dann unmittelbar aufwachen. Und da ist es schon schwer, ihn festzuhalten. Der verschwindet sehr schnell, weil gerade diese Sachen, die wir in der Nacht nicht mit vollem Ich-Bewusstsein, sondern halt mit Traumbewusstsein nur erfassen, die können wir eigentlich dem Gedächtnis, dem normalen Gedächtnis nicht einprägen. Das bleibt nicht drinnen, jedenfalls nicht so, dass wir es abrufen können. In einer viel tieferen Schicht sitzt es schon drinnen, weil gerade nachdem wir unser Erdenleben beendet haben, also nach dem Tod, beschäftigen wir uns ganz stark mit den Dingen, die wir in der Nacht halbbewusst bis unbewusst erlebt haben. Da beginnt nämlich jede Nacht beginnt schon eine Aufarbeitung unseres Erdenlebens. Jedes Tages, jeder Tag wird aufgearbeitet in der Nacht und da wird schon vorbereitet das, was wir dann im Großen als Aufgabe haben, wenn wir nach dem Tod die erste Zeit durchgehen und unser vergangenes Leben sozusagen aufarbeiten, die Irrtümer, die Fehler, die Verfehlungen, die wir begangen haben, und wir wissen ja mittlerweile schon, dass das zum Menschsein einfach notwendig dazugehört, gehört zu seiner Freiheit dazu. Wenn man nicht irren könnte, kann man nicht frei sein. Daher sind eben die Engelwesen, die regulären Engelwesen, die nicht irren können, auch nicht in dem Sinn frei wie der Mensch. Also wir haben das Privileg, irren zu können. Wir haben auch die Schwierigkeiten damit. Also wenn wir halt Fehler machen und Verfehlungen begehen, dann müssen wir sie aufarbeiten. Aber gerade an dem werden wir immer stärker und immer mehr unserer selbst bewusst. Und schreiten dadurch in unserer Freiheit auch immer weiter. Und daher ist der Menschheit so eigenartig gebaut, dass wir so unser Bewusstsein und die Aufarbeitung und so, das ist halt aufgeteilt. Beim Tag nehmen wir die oberflächlichste Schicht in Wahrheit nur zur Kenntnis. Das Äußerste und von dem nur ein Teil. Und in der Nacht gehen wir in die Tiefe hinein. Weil eine, wie soll ich sagen, geistig-moralische Beziehung zur Welt nehmen wir nicht nur untertags auf, sondern in der Nacht verarbeiten wir die Tiefe davon. Also in der Nacht kommt erst das heraus, dass eigentlich jede Begegnung mit einer Pflanze, mit einem Tier draußen, ja, mit einer Landschaft, mit anderen Menschen natürlich auch ganz klar, aber das ist immer auch eine geistig-moralische Beziehung, moralisch in dem Sinn gemeint, dass damit eine Aufgabe für uns verbunden ist, eine geistige Aufgabe verbunden ist, die wir besser oder schlechter bewältigen. Und wenn wir sie schlechter bewältigen, dann lernen wir halt an den Fehlern, die wir gemacht haben. Und weil es geht ja im Grunde darum, dass wir so weit kommen sollen bis zum Ende unserer physischen Verkörperung auf Erden, dass wir im Grunde mit allem, was uns da draußen umgibt, mit allem, was uns begegnet, nicht nur in einem Leben, sondern in vielen Erden leben, dass wir mit dem eine solch intensive geistige Beziehung aufbauen, dass wir darin eine Aufgabe finden, die wir erfüllen können, weil wir sie erfüllen wollen. Und jeder Mensch hat das. Und eben zum Beispiel aus dem, was uns in der Natur begegnet, ziehen wir die Kräfte, die dann nach dem Tod mitwirken daran, dass die Natur verändert wird, dass sie weitergebaut wird. Also wenn man fragt, zum Beispiel in der Evolutionstheorie oder so, ja, woher kommen die Impulse, die Welt umgestalten? Jetzt die einfachste Antwort ist, die Naturforscher geben, ja, der Zufall. Zufall, wenn man das Wort Zufall nimmt, ist immer okay, dann wissen wir halt nicht, wieso das passiert. Das passiert halt. Mehr wissen wir nicht davon. Aber es ist ein Zufall im höheren Sinne. Es fällt der Natur etwas zu an geistigen Gestaltungskräften und in denen sind wir wirksam. Ganz stark wirksam. Und eben vor allem im Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Also vor allem in der Zeit nach dem Tod, längere Zeit durchaus, und dann besonders auch wieder, wenn wir herunterkommen in die neue Inkarnation, dann sind wir sehr beschäftigt damit, an der Weiterentwicklung der Natur weiter mitzuwirken. Nicht alleine, aber die wesentlichen Impulse geben wir, weil es ja letztlich darum geht, die Erde auch so zu verändern, dass sie der geeignete Ort für unsere weitere Entwicklung ist. Und da ist aber das Tierreich, das Pflanzenreich, das Mineralreich in gewisser Weise mit eingeschlossen. Nicht mal in der biologischen Forschung sieht man das heute gar nicht gern. Man möchte am liebsten immer den Menschen draußen haben und er ist ja nichts Besonderes. Sondern er ist ein Tier, ja, ein intelligentes Tier, aber ja nicht, dass er sich als die Krone der Schöpfung fühlt. Und so wie wir uns verhalten in der Welt, ist, muss man sagen, so die Krone sind wir nicht immer in dem, was wir tun. Und trotzdem ist alles, die ganze Natur eigentlich dadurch entstanden, dass der Mensch sie aus sich herausgesetzt hat. Also eigentlich die ganze Natur, die ganze Erdenwelt ist der Mensch in gewisser Weise. Aber zeitweilig hat er also Sachen aus sich herausgelagert, die zu stark gewesen wären, als dass er sie mit seiner geistigen Kraft bewältigen könnte. Also namentlich, also im Tierreich, das was an starken astralischen Kräften drinnen ist, da sind teilweise Kräfte drinnen, die sehr, sehr intensiv sind, die nicht negativ sind deswegen. Nur sie werden negativ, wenn niemand da ist, der sie führen und leiten kann, weil sich selber leiten können sie nicht so einfach. In der Natur draußen wirken aber dann die Gruppenseelen der Tiere. Also eine höhere Ich-Kraft sozusagen, die dahinter steckt, die diese Tiere leitet, aber das einzelne Tier an sich könnte diese Kräfte nicht beherrschen, sondern mit der Hilfe der Gruppenseele kann das Tier das beherrschen. Also das heißt, sprich, die Gruppenseele beherrscht es. Beziehungsweise es gibt eine gewisse Änderung dadurch, indem der Mensch immer mehr sich mit der Natur verbindet, zum Beispiel ja schon urpersische Zeit und so, Zähmung der Tiere, Züchtung der Tiere, Bildung der Haustiere, wenn man so will, oder Nutztiere, wie es auch heute heißt, dann hat das für die Tierseele etwas ganz Besonderes. Weil dadurch werden sie eigentlich erst wirkliche, wirkliche Erdentiere. Weil dadurch nehmen sie etwas von dem menschlichen Ich-Impuls auf, Und dadurch wird so etwas wie ein Keim zur Freiheit veranlagt. Das wird sich nicht jetzt während der Erdentwicklung schon großartig auswirken bei den Tieren, aber für die Zukunft ist das wichtig. Und das heißt, der Mensch tritt teilweise anstelle der Gruppenseele der Tiere und wirkt mit und arbeitet im Zusammenhang mit der Gruppenseele der Tiere. Und da kann viel Gutes passieren, da kann aber auch Negatives passieren, weil wir halt eben auch unsere Irrtümer hineintragen in das Ganze. Und damit ziehen wir aber die Natur auch in dieses Prinzip hinein, dass eben immer wieder auch Fehler passieren können. Und die Natur ist großartig, es herrscht sehr, sehr viel Weisheit drinnen, aber sie ist keineswegs vollendet. Sie hat auch durchaus ihre Mängel. Und mehr Mängel vielleicht als in früheren Entwicklungsepochen. Da waren wir haben einmal früher darüber gesprochen, dass aber ein grundsätzliches Problem im Schöpfungsgeschehen überhaupt darin liegt, dass, wie soll ich sagen, der Impuls, der von der Schöpfungsquelle ausgeht, von Stufe zu Stufe weitergegeben wird an die verschiedenen Engelhierarchien, die da sind, dass bis hinunter einfach immer mehr von den göttlichen Impulsen aber auch verloren geht. Und dass das im Grunde eine Vollkommenheit der Schöpfung dadurch einer weiter fortgeschrittenen Schöpfung auf dem üblichen Weg gar nicht zu erreichen ist. Ich meine, am Anfang auf dem alten Saturn, als die Welt noch relativ einfach gebaut ist im Verhältnis zu heute, da ist noch sehr, sehr viel von dem ursprünglichen Impuls bis hinuntergekommen. Aber es geht bei jeder Hierarchiestufe etwas verloren. Weil diese Hierarchien haben zwar nicht die Freiheit, aber doch nicht die eigentliche Freiheit, aber doch jeder dieser hohen Wesenheiten bis hinunter zu den Engelwesenheiten trägt doch einen eigenen Beitrag dazu. Und da kann was funktionieren, da kann aber auch was schief gehen. Und wir haben davon schon gesprochen, dass ein wichtiger Impuls eben ist, warum es überhaupt eine gewisse Notwendigkeit darin besteht, jetzt ein geistiges Wesen zu erschaffen, also eine Art neue Hierarchiestufe zu erschaffen mit dem Menschen, der zwei Arten von Zugang hat zur geistigen Quelle. Der eine, der traditionelle, und der war vor allem in der Vergangenheit sehr stark, dass von oben aus der göttlichen Quelle etwas über die Stufen der Hierarchien herunterströmt bis zu ihm, bis der Mensch es dann empfängt und nach diesen Impulsen handeln muss in gewisser Weise. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass namentlich seit dem Mysterium von Golgatha die Möglichkeit besteht, dass wirklich bewusst aus dem Ich heraus der Zugang zur Schöpfungsquelle gefunden wird. Und das heißt, wir stehen jetzt bereits in einer Entwicklung drinnen, wo die Erde von zwei Polen gestaltet wird. Einmal von oben über die Kette der Hierarchien herunter und andererseits vom Menschen, der unmittelbar den Zugang zu dem oben hat. Also der direkt den Zugang hat. Oben und unten ist in dem Fall ein sehr relativer Begriff. Und das heißt, die Schöpfung wird sehr wesentlich weitergeführt durch die Impulse, die die Menschen hineingeben. Und am Äußeren lernen wir es, da machen wir es einmal noch sehr ungeschickt, aber immerhin, auch das spielt eine Rolle, aber dann im Freuden, im Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Da wirken sich die Impulse dann ganz stark aus. Und das heißt, der Natur fällt etwas durch uns zu. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und daher falsch der Glaube zu sagen, naja, eigentlich die Erde und die Natur hätte es besser, wenn es den Menschen nicht gäbe, weil der ruiniert so viel, sehen wir ja an allen Ecken und Enden. Wir betonieren alles zu, asphaltieren alles zu, die Flüsse machen wir gerade, jetzt ist man eh schon ein bisschen drauf gekommen, jetzt baut man es wieder zurück. Aber wir haben der Natur etwas Neues zu geben in Wahrheit. Und das wird für die Zukunft immer entscheidender werden. Und das wird darüber entscheiden, wie es überhaupt weitergeht. Weil die alten Impulse, die auf die traditionelle Weise sozusagen kommen, die werden immer weniger bewirken können. Die werden immer mehr dahin führen, dass die Welt, die nächste Schöpfung einfach unvollkommener wird. Es wird nicht mehr ankommen. Und da muss der Mensch etwas beitragen. Wenn da eine gute neue Welt entstehen soll, wenn eben dieses neue Jerusalem entstehen soll, von dem die Rede ist in der Apokalypse, das wäre der nächste Kosmos, die nächste kosmische Entwicklungsstufe der Erde. Und die wird eben ganz, ganz wesentlich davon abhängen, was wir beitragen. Und wir sind jetzt die Wesen, die aber am stärksten etwas beitragen können im positiven Sinn, aber wir können auch sehr viel verderben. Das ist das große Problem, das wir drinnen haben. Und damit ist der Ausgang, wie es weitergeht, im Prinzip offen. Es wird eine reichere oder eine ärmere Welt entstehen. Und das hängt eigentlich nur von uns ab. Also der Impuls, der von oben kommt über die Hierarchien, die werden das nicht beheben können, was wir versäumen zu machen. Es wird etwas nachwirken, wie immer etwas nachwirken, weil es wirkt der sogenannte alte Saturn nach, es wirkt die alte Sonne nach, es wirkt der alte Mond nach, aber das sind die Kräfte der Vergangenheit. Die sind zwar ein Tragegrund für das Weitere, aber sie sind nicht die eigentliche Wirklichkeit im Sinne von Verwirklichung der Zukunft. Das heißt, es würde dann nur eine Welt entstehen, wo das Alte halt weiterrollt, in einer gewissen Weise. Und keine wirkliche Neugestaltung und schon gar nicht eine Höhergestaltung beginnt. Und dazu sind wir aufgerufen. Und das heißt, wir haben im Grunde eine sehr große Verantwortung. Jetzt brauchen wir uns gar nicht sprechen, um Gottes Willen, was soll ich denn tun? Ja, es fängt schon damit an, wie wir die Menschen um uns, die Tiere um uns, die Pflanzen um uns, die Mineralien um uns, mit welcher inneren geistigen Haltung wir sie einfach anschauen oder angreifen, schmecken, verkosten, wie weit wir dabei sind, wie weit wir uns etwas erzählen lassen davon und dadurch intuitiv uns verbinden mit der Natur und ihr aber gleichzeitig etwas zurückgeben. Das ist nämlich die Intuition im höchsten Sinne, ist nämlich nicht nur, weil der sich nicht vorstellen wie, naja, ich erkenne die Welt, aha, jetzt habe ich es verstanden. Und jetzt bin ich gescheiter geworden. Es ist viel mehr. Es ist aufnehmen, die Gesetzmäßigkeiten all der Wesen, denen wir begegnen, und zugleich aber etwas Schöpferisches ihnen zurückzugeben. Ihnen Impulse zu geben. Und zwar Impulse zu geben, die ihrem Wesen angemessen sind. In Wahrheit tun wir das schon. Schon seit einiger Zeit tun wir das, aber noch nicht so ganz bewusst. Oder die meisten noch sehr unbewusst. Aber alleine wenn ich mit einem liebevollen Blick eine Blume anschaue, dann bewirkt das bereits etwas. Und es ist eben mehr als ein bloß passives Anschauen, sondern es ist ein aktives Tun. Und was wir dadurch tun, ein Teil zumindest davon wird uns dann in der Nacht schon bewusst und ein größerer Teil dann im Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Und das wird dann gestaltende Kraft für die Zukunft. Also wir sind der entscheidende Faktor dafür, wie es mit der Erde weitergeht. Und aus der Verantwortung können wir uns nicht stehlen. Und daher das Wort zu sagen, am besten der Mensch mischt sich gar nicht ein. Ja, bei vielen Dingen, die wir heute zusammenpfuschen, sage ich, es ist besser, wir mischen uns nicht ein. Aber zu sagen, der Mensch hätte hier keine Aufgabe, die Erde wäre besser dran ohne ihn, dann stimmt das eben einfach nicht. sondern wir haben eine große Aufgabe. Und die Aufgabe wird sich fortsetzen in die Zeit hinein, wo wir nicht mehr in einem solchen Körper inkarniert werden auf der Erde. Und wir haben öfter schon davon gesprochen, dass das eigentlich sehr, sehr nahe liegt, wenn man es in weltgeschichtlichen Maßstäben nimmt. Also Rudolf Steiner spricht sehr deutlich vom 6., 7., 8. Jahrtausend, wo die ersten Menschen schon so weit sein werden, dass sie sich nicht mehr inkarnieren müssen auf Erden, weil das, was sie aus einer physischen Inkarnation schöpfen können, damit erledigt ist für sie. Die Aufgabe ist bewältigt und dann geht's weiter. Dann bleiben wir aber immer noch in Erdennähe. Das heißt, wir verkörpern, kann ich jetzt nicht gut sagen, aber wir leben dann als nächstes in den Elementen, sage ich einmal. Also so wie die Engelwesenheiten zum Beispiel bis zum Wasserelement herunter tätig sind. Und wenn man fragt, naja, gibt's von den Engeln, sind die nur geistige Wesenheiten, gibt's nicht irgendwas Äußeres von ihnen? Ja, bis ins Wasserelement hinein sind sie wirksam. Man kann nicht im engeren Sinn von einer Verkörperung sprechen, weil einen abgeschlossenen Korpus haben sie nicht, sondern sie leben im Wasser, im fließenden Wasser, im verdunstenden Wasser, in der Luft natürlich auch, namentlich in der Luft, die mit Wasser erfüllt ist, zusammen mit vielen Elementarwesen, die sie leiten dabei. Also nämlich die Engel leiten die Elementarwesen, aber sie sind verteilt. Ein und derselbe Engel ist hier in einem Teich, dort in einer Quelle und irgendwo in Südafrika wirkt es auch in einem Bach und so weiter. Also ihre Physis ist nicht zusammenhängend, sondern verteilt. Vielleicht wirkt er gerade in irgendwo einem Regen, der herunterkommt, ist er drinnen. Oder ein ganz spannender Moment, wo der Regen zu Schneekristallen oder zu Eis wird, da ist es sehr schwierig, weil die Engel bis ins Feste nicht mehr hinein können. Der Mensch, wenn er dann einmal nicht mehr verkörpert sein wird auf der Erde, kann dort hinein. Das heißt, er wirkt dann bis ins Feste, bis ins Mineralische hinein. Und das wirklich, also festes Mineralisches geworden ist. Weil auch die Mineralien entstehen ja zunächst auch aus einem sehr lebendigen Prozess, aus dem Flüssigen, aus einer Lösung heraus, kristallisiert sich das. Und solange es noch irgendwie flüssig beweglich ist, also lebt eigentlich das Mineral noch. Also so einfach zu sagen, die Minerale sind tot. Ja, wenn es fix fertig ist, dann ist es tot. Aber das dauert lange, das dauert Jahrtausende bis unter Umständen, bis das fertig ist. Braucht sich nur Tropfsteinhöhlen anschauen. Ja, da hängen diese Eiszapfen herunter. Aber da fließt ununterbrochen etwas. Da hängt nicht nur ein fertiger Eisbatzen, sondern da fließt etwas. Und solange es fließt, lebt eigentlich dieser Eiszapfen. Das heißt, da sind wirklich gestaltende Kräfte noch drinnen. Und ja, äußerlich sieht man nicht sehr viel, dazu reicht es nicht aus, aber innerlich in der Struktur des Eises ist eine Lebenstätigkeit drinnen, eine immer wieder formende und sich regenerierende Lebenstätigkeit drinnen. Also wunderbar, so eine Eishöhle mit den Tropfsteinen und unten am Boden wächst etwas entgegen, wo das immer runtertropft. Solange es tropft, ist da noch Leben drinnen? Ist es eigentlich noch nicht ganz fertiges, totes Mineral geworden? Aber was der Mensch kann, und nur wegen des Menschen gibt es das tote Mineral im Übrigen. Bis dahin, erst als der Mensch mit seiner Ich-Kraft die Erde betreten hat, ist das Erste im Grunde noch nicht in der Gestalt natürlich, wie wir jetzt dastehen. Also auch nicht in der Gestalt irgendwelcher Urtiere oder so. Ich meine, Rudolf Steiner sagt es so deutlich, die Reihe der Tiere, wenn man so sagt, naja, da war zuerst die erste Amöbe oder irgendwas oder das erste Bakterium, das da war, und dann ist irgendein Wurm irgendwann geworden und der Fisch oder was, und schließlich ist es bis zum Affen gekommen und aus dem Affen wäre der Mensch entstanden. Nein. Das stimmt nicht. Er sagt, Gott, diese Reihe zeigt uns alles das, was wir nicht gewesen sind. Das ist nämlich alles das, was wir herausgesetzt haben, weil wir es nicht bewältigen konnten. Aber die Spur ist trotzdem der Fußabdruck, könnte man sagen, des Menschen irgendwie, den wir zurückgelassen haben in der Natur. Aber wir haben das herausgesetzt, was wir nicht bewältigen konnten im Grunde noch, aber was wir in Zukunft bewältigen werden sollen. Denn die Aufgabe besteht darin, im Grunde die ganze Natur und jetzt wirklich die ganze Natur ins Menschenwesen hineinzunehmen. Also der Mensch steht am Anfang, der Mensch steht am Ende und der Mensch steht in der Mitte. Aber da jetzt umgeben von all dem, was er sich als Aufgabe einmal um sich herum gesetzt hat. Und eben wir Menschen, wenn wir dann nicht mehr verkörpert sind auf Erden in solcher Gestalt, dann werden wir eben auch leben. Im Wärmeelement, im Luftelement, im Wasserelement und wirklich im kristallinen Element. Was nicht einmal die Engel können. Was niemand konnte bis dahin. Und tatsächlich eben das kristalline Erdelement ist eben entstanden, ich sag's noch einmal, als der Mensch die Erde betreten ist jetzt das falsche Wort, aber sozusagen Erdenmensch geworden ist. Ab dem Moment beginnt es in der Natur draußen zu kristallisieren. Ab dem Moment gibt's den Schnee von mir aus, gibt's die ersten Mineralien, die herauskommen. Und das ist das, was in der Apokalypse des Johannes bezeichnet wird als das sogenannte gläserne Meer. Von dem ist mehrmals die Rede. Das gläserne Meer. Und damit ist aber gemeint diese Mineralwelt. Das Paradoxe ist, das Fensterglas ist eigentlich kein wirklicher Kristall. Das gläserne Meer ist also eigentlich nicht gläsern, sondern es ist ein kristallines Meer, wenn man es ganz genau nimmt. Weil Glas ist sowas oder fast so etwas wie eine erstarrte Flüssigkeit, aber ohne diese Durchgestaltung zu haben. Und ein wirklicher Kristall, jeder Kristall ist auch ein Unikat. Ja, Quarz hat immer die sechseckige Form, das ist immer drinnen. Aber wie es im Detail ausschaut, die innere Struktur des ganzen Kristalls ist einzigartig, bei jedem einzigartig. Wodurch? Durch die Fehler, die im Kristall drinnen sind. Jeder Kristall, den man in der Natur findet, oder praktisch jeder, ja, eigentlich jeder Kristall, hat sogenannte Kristallbaufehler. Da ist irgendwo eine kleine Unstimmigkeit drinnen. Wäre das nicht, würde jeder Kristall beim leisesten Windhauch zersplittern. Weil das Material ist so steif, wenn ein Druck drauf kommt, und sei es der leiseste Druck, dann kann er ihn nicht ausweichen, er kann nicht reagieren drauf. Es geht nur, wenn er zumindest eine gewisse Elastizität hat. Und die geht aber nur, wenn drinnen Fehler sind, Leerstellen, Lücken drinnen und so, dann kann er ausweichen ein bisschen. Man sieht das mit freien Auge natürlich nicht. Aber dadurch kann ein Kristall überhaupt stabil sein, sonst wird er sofort zersplittern. Bei der leisesten Berührung wird er zersplittern. Und das Großartige, wie so ein Diamant zum Beispiel gebaut ist. Diamant gilt als die edelste Form eines Kristalls. Ist es auch in gewisser Weise. Weil Diamant, woraus besteht Diamant? Aus reiner Kohle, aus reinem Kohlenstoff. Glaubt man ja nicht. Reiner Kohlenstoff, aber jetzt in einer ganz anderen Art. Anders als bei der Kohle, die man draußen findet. Sondern jetzt durch den Einfluss des Menschen in Wahrheit kristallin geworden. Und bei einem schönen Diamanten mit höchster Reinheit, und doch mit Fehlern drinnen. Und in diesen Fehlern drückt sich das höchste Geistige eigentlich aus. Gerade in diesen Leerräumen, die da drinnen sind, die nicht das Stoffliche sind. In jedem Kristall ist es drinnen, ein ganzes Netzwerk von solchen Löchern, die miteinander verbunden sind, die beweglich drinnen sind, die sich bewegen können in dem Kristall drinnen, und da lebt trotzdem immer noch etwas. Also selbst in dem fertigen Kristall ist noch so etwas drinnen, aber gerade durch die Fehler, die drinnen sind. Und in denen liegt die Zukunft. Das sind die Leerräume sozusagen, in die der Geist ins Nichts hinein oder aus dem Nichts heraus schaffend tätig sein kann. Ich meine, die äußeren Kristalle, die Diamanten, werden irgendwann verschwinden. Wenn die Erde sich stofflich auflöst, und das wird sie irgendwann einmal, das hat noch lange Zeit, das werden wir in der Gestalt nicht erleben, also braucht man es nicht fürchten davor, aber irgendwann wird die Erde zerfallen. Aber was dann überbleibt, sind die Löcher, sozusagen. Die bleiben geistig über. Und darin liegt sozusagen die Wirksamkeit für die Zukunft. Das wirkliche Schaffen aus dem Geiste ist das Schaffen aus dem Nichts heraus. Nicht ableiten aus der Vergangenheit, sondern einen neuen Einschlag hineinbringen. Ja, ich kann was aus der Vergangenheit mitnehmen, aber entscheidend ist der neue Einschlag. Und das kommt durch den Menschen und wird in der Zukunft immer mehr unmittelbar noch in die Erdennatur hineinkommen. Und wird vorbereiten, dass die Naturgesetze des neuen Jupiter beziehungsweise des neuen Jerusalem, wie es in der Apokalypse heißt, dass die Naturgesetze ganz anders geartet sein werden als die heutigen Naturgesetze. Die heutigen Naturgesetze sind, naja, man könnte sagen, die abgestorbene Weisheit der Vergangenheit. Und da wirkt sehr viel fort mit einer gewissen Notwendigkeit auch, weil eben das Vergangene weiterrollt in gewisser Weise. Aber aus dem alleine kommt nichts Schöpferisches hinein. In der Zukunft werden die Naturgesetze etwas, ja, Lebendigeres sein. Also gerade heute die Physiker, die Natur, wenn es von den physikalischen Naturgesetzen man spricht, dann spricht man da immer davon, naja, da geht alles kausal. Also eins wirkt auf das andere und das wirkt mit einer Notwendigkeit. Und weil es mit dieser Notwendigkeit wirkt, kann ich es auch vorher berechnen. Aber das ist gerade das wirklich Abgestorbene. Das ist das, was, wenn die Erde vorbei ist, wird das weg sein. Und auch diese Gesetzmäßigkeiten werden weg sein. Aber es wird eine ganz neue Gesetzmäßigkeit entstehen. Und ja, man kann es nennen die Kraft der Liebe. Das heißt, es wird diese verbindende Kraft da sein, wo in der Natur, das schon drinnen ist, dass das, was jetzt nur der Mensch kann, eben Liebe zu geben, der Natur draußen. In diesem Sinne können uns die Pflanzen die Liebe nicht geben, auch die Tiere nicht, auch wenn sie uns zugetan sind, weil sie nicht diese Ich-Kraft haben. Aber dann wird es so sein, dass jedes Naturwesen schöpferisch dem anderen Naturwesen etwas aus Liebe schenken kann. Und das wird die verbindende Kraft sein. Heute spricht man von physikalischen Kräften, die sich anziehen oder abstoßen. Dann wird es die Liebe sein, die Naturwesen miteinander verbindet. Und dann entsteht eine, von Haus aus, eine Einheit drinnen, die viel, viel größer ist als die wir jetzt haben. Es ist auch da. Ich meine, man kann die Natur nicht verstehen als ein totes Werk, aber da ist es die Liebe, die von oben herunterströmt, aber im Grunde, je weiter sie herunterkommt, immer blasser wird, immer dünner wird. Und durch den Menschen kommt ein Impuls herein, der diese Kraft in seiner vollen Stärke von unten ausstrahlen kann. In seiner vollen Stärke meine ich nicht in seinem vollen Umfang vielleicht, aber von der Kraftgröße her ist es das, was das Liebeselement des neuen Jerusalems bilden wird. In Verbindung mit der Christuskraft. Aber da ist eben kein Unterschied dann im Grunde. Der Christus lebt in jedem menschlichen Ich, das will. Die Freiheit geht ja sogar so weit, dass wir es zurückstoßen können und uns verbinden können halt auch mit anderen Wesenheiten. Wir sind dann trotzdem ein Ich. Aber wenn wir uns verbinden mit diesen anderen Wesenheiten, hieße das die Freiheit aufgeben. Freiheit aufgeben, vielleicht im Tausch gegen eine gewisse Perfektion, die aus der Vergangenheit aber kommt, im Tausch für eine gewisse Macht, die wir über dieses ganze Gebilde haben, aber dann nicht die Möglichkeit, aus der Freiheit, aus der freien Liebe heraus schöpferisch tätig sein zu können. Und das sind die Wege, wo es jetzt immer mehr halt auseinandergeht, oder auseinandergehen wird zunächst einmal, Menschen, die sich halt den Widersacherkräften verschreiben, die ja immer mehr in den Dienst dieser Wesenheiten treten, die hinter Sorat stehen. Und darüber haben wir auch schon gesprochen, diese Kräfte, die hinter Sorat stehen, haben im Grunde mit unserer Entwicklung gar nichts zu tun. Dadurch kreuzt eine andere Entwicklungslinie unsere Entwicklungslinie. Und sie fangen eigentlich mit unserer Erdentwicklung so, wie sie zumindest ermöglicht ist für den Menschen, mit dem fangen sie gar nichts an. Aber sie haben ein sehr großes Interesse, dieses immer machtvoller werdende Wesen, nämlich den Menschen, in ihr Reich hinüberzuziehen. Und den Menschen dazu zu benutzen, so viel wie möglich aus dieser höchsten Schöpferquelle, die aber jetzt zugleich in ihm wirkt, dass der Mensch so viel als möglich an Schätzen in das Reich dieser Wesenheiten in der Sorat hinüberbringt. Weil die können selber nicht heran an diese Quelle. Können sie nicht heran. Überhaupt nicht. Auch die luziferischen, arimanischen Wesenheiten, die Asuras, können nicht heran. Also sie haben einmal in der Vergangenheit sehr viel gehabt aus dieser Quelle, nicht wahr? Es ist ja richtig, die Legende, dass man sagt, der Luzifer war der prächtigste aller Engelwesenheiten. Engel jetzt im weitesten Sinn genommen, also im Sinne der Hierarchien, also der Schönste im Sinne, das heißt, der am meisten mit diesem geistigen Licht durchleuchtete, aber er ist gestürzt oder es wurde zugelassen, dass er einen eigenständigen Weg geht. Das fängt also an mit diesen luziferischen Wesenheiten. Und dadurch wurde überhaupt erst ermöglicht die Freiheit des Menschen. Aber damit beginnt auch bei den luziferischen Wesenheiten im Gegensatz zum Menschen, dass ihnen der Zutritt zur obersten Schöpfungsquelle verweigert wird. Das heißt, er muss mit dem Licht auskommen, das er sich mitgenommen hat bei seinem Sturz. Das ist im Vergleich zu dem, was wir an Weisheitslicht in uns tragen, immer noch sehr, 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 sehr viel. Daher kann man als Mensch sehr versucht sein, zu sagen, wenn ich in dieses Reich eintrete, da ist so eine Fülle da, auf das bekomme ich den Zugriff. Ja, damit kann ich sehr, sehr viel tun. Aber nichts wirklich schöpferisch Neues, sondern es ist nur dieser sehr, sehr große Schatz, den auf der einen Seite die luziferischen Wesenheiten haben, in einer anderen Art aber auch die arimanischen Wesenheiten, da ist das halt schon sehr viel toter geworden, das Ganze, aber eine ungeheure Intelligenz, eine ungeheure Wachheit, die damit verbunden ist. Beim Luzifer ist nicht so ganz diese volle Wachheit da. Auch bei ihm selbst nicht. Obwohl er natürlich wacher ist als die Menschen, die ihm verfallen. Aber die arimanischen Wesenheiten haben eine viel größere Wachheit, eine Überwachheit, könnte man sagen. Eine Wachheit, die so stark ist, dass sie eigentlich schmerzhaft ist. Also die ahrimanischen Wesenheiten leiden eigentlich unheimliche Schmerzen und haben immer irgendwo den Eindruck, das hat mit den Menschen zu tun. Und darum stehen sie in einem sehr gerade also die ahrimanischen Wesenheiten, und zwar ahrimanischen Wesenheiten jetzt im weitesten Sinn genommen, ich rechne jetzt die Asuras auch dazu. Also das heißt, das sind die Dunklen, die schon sehr lichtfernen, die haben nicht mehr dieses eigentlich geistige Licht, sondern sie haben nur die Schlacke dieses geistigen Lichtes in Form einer ungeheuren Intelligenz. Aber die tut weh. Die tut weh. Und das tut dem Ahriman weh. In Wahrheit, an dem leidet er. Und zwar also auf eine sehr spezielle Art leidet er. Also er hat diese Leidenskraft, obwohl er ja eigentlich nicht so ein seelisches hat wie wir. Also es ist, wie soll ich sagen? Naja, ein Art intellektuelles Leiden. Weil Ahriman weiß oder so ahnt, weiß, nicht ganz sicher weiß, aber ahnt, ja, ich habe eine ungeheure Intelligenz zur Verfügung, aber das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Und ich will aber dieses alles haben. Und es nicht erreichen zu können, das schmerzt ihn besonders, und er hat immer das Gefühl, der Mensch ist daran schuld. Das hat mit dem Menschen irgendwo zu tun. Und in gewisser Weise ist es sogar richtig. Nur das Denken Ahrimans, wenn man es als Denken bezeichnen will, also diese ungeheure Intelligenz, die dahinter ist, kann nur dann aus dem Ganzen befreit werden, wenn er durch den Menschen erlöst wird. Und dadurch teilhaftig wird wieder des ursprünglichen Lichtes, dieser unerschöpflichen Fülle, denn die Quelle, die göttliche Quelle ist unerschöpflich. Da gibt's kein Ende, keine Grenze. Daher, wie ich oft schon gesagt habe, wenn der Mensch auf sein Ich baut, das mit der Christuskraft verbunden ist, dann ist die Garantie gegeben, dass er immer der Stärkere sein wird gegenüber den Widersacherkräften. Und das gilt auch gegenüber den Wesenheiten hinter Sorath. Wenn sich der Mensch nicht durch sie verführen lässt und letztlich freiwillig in ihr Reich überwechselt, dass sie ihm nichts anhaben können. Aber sie versuchen alles. Und dazu haben sie sehr große Kräfte. Aber in Wahrheit ist es so, dass sie uns nichts anhaben können, wenn wir es nicht zulassen. Wenn wir es nicht wollen. Nur wollen ist halt mehr als, ich möchte eh nicht dorthin. Ich möchte nicht dorthin. Das reicht nicht. Das reicht nicht, sondern weil damit alleine sind wir noch nicht aus unserem Ich heraus tätig. Da sagt unser Astralalb, das sind wir nicht geheuer, dort will ich nicht hin. Aber dieses will ich nicht hin wird erst wirksam, wenn ich aus dem Ich heraus Impulse setze, eben wirklich nicht dorthin zu gehen. Und stattdessen aber zum Beispiel mitzuwirken daran, die Widersacherkräfte zu erlösen. Und die verdienen sich's eigentlich, weil sie in gewisser Weise eine, wie soll ich sagen, sehr undankbare Aufgabe bekommen haben, unter der sie auch namentlich die ahrimanisch-asurischen Wesenheiten leiden. Sehr stark leiden. Aber es ist halt eine Art intellektuelles Leiden. Zu spüren, einerseits, ich bin der größte intellektuell gesehen, nennen wir es halt jetzt menschlich einmal so. Und trotzdem, es ist nicht alles. Da gibt's etwas, was ich nicht kann und was ich nicht grundsätzlich nicht erreichen kann. Und in den Mysteriendramen gibt es so eine schöne Szene, da gibt es eine Rückschau ins Mittelalter, und danach hat die Maria, eine der Protagonistinnen, in diesen Mysteriendramen eine Begegnung, also eine geistige Begegnung mit Ahriman, und sie hat also sehr bewusst diese Rückschau erlebt in die frühere Inkarnation, und der Ahriman erscheint ihr jetzt halt und sagt ihr, ja, du, das bildst da ja alles ein, du konstruierst da das zusammen, schau dir doch die Menschen an, die sind eh so ähnlich wie die, die du heute kennst, und du verlegst es halt nur irgendwie billig ins Mittelalter, aber im Prinzip ist das ja nur aus deinen jetzigen Erinnerungen geschöpft, das ist alles Illusion, was du hast. Und tatsächlich gibt es ja eigentlich die Gesetzmäßigkeit, dass die frühere Inkarnation sehr unähnlich ist der nächsten. Im Allgemeinen, es wird zwar in der Zukunft ähnlicher werden, aber gerade wenn man zurückblickt in die Vergangenheit, der Sinn dieser vielen Inkarnationen besteht ja gerade darin, immer wieder ganz neue Erfahrungen zu machen, also ganz andere Eigenschaften zu haben, auch bis ins Körperliche hinein, weil es macht halt einen Unterschied, ob man jetzt groß gewachsen und kräftig ist oder ob man klein und zierlich ist, erlebt man die Welt ganz anders, ob man männlich, ob man weiblich ist. So in der Form wie es heute, können wir ja nicht zugleich männlich und weiblich sein, das ist ein bisschen schwierig. Noch, aber man sieht ja, es gibt dann immer wieder Menschen, sind nicht zufrieden mit dem Geschlecht, das sie haben, oder es passt irgendwie nicht. Und das wird zunehmen in der Zukunft. Es wird zunehmen, weil wir letztlich auf eine, wie soll ich sagen, die letzte Inkarnation, die wir auf Erden haben werden, oder die letzte Zeit, wird auch dazu führen, dass immer mehr Menschen nicht fruchtbar sind im Sinne. Das heißt, die Geschlechtlichkeit im heutigen Sinne wird sich verlieren. Und wir werden ja wieder ganz werden in dem Sinne, dass wir männlich-weiblich zugleich sind. Wie wir es einmal waren. Es ist ja eigentlich erst passiert, also diese Trennung, sie ist ja im göttlichen Plan vorgesehen, wenn man so will, wobei vom göttlichen Plan spreche ich insofern sehr ungern, weil man sich nicht vorstellen darf, das ist ein fertiges Programm, was alles passieren soll. Ich meine, wenn man ein Programm hat, dann war es nur das Einzige, ein freies geistiges Wesen in die Welt zu setzen, das über die völlige Freiheit verfügt. Das ist die Kurzerzählung gleich die Langfassung des göttlichen Planes. Und alles andere passiert entweder, dass etwas aus der Vergangenheit nachwirkt oder dass neue Impulse hereinkommen, die aber nicht schon vorher bekannt sind. Auch der Gottheit selbst nicht. Es ist interessant, dass auch in der Theologie sich das Bild gewandelt hat, also auch in der ohne anthroposophischen Hintergrund. Und das hat viel zu tun damit, dass im 19. Jahrhundert, wisst ihr, durch Menschen wie Goethe eigentlich schon, der irgendwo gesehen hat, den Zusammenhang des Menschen mit der Tiergestalt, dass da eine Entwicklung in irgendeiner Form drinnen liegt, der Zusammenhang drinnen ist. Und andere neben ihm war es auch, und dann besonders Darwin, der sehr vieles von dem im Grunde zusammengefasst und zusammengeschaut hat und ein Bild gezeichnet hat einer nicht vorhersehbaren Entwicklung. Ich kann zwar zurückschauen, natürlich, da sehe ich die Spuren, was passiert ist, aber wie sich die Tiere weiterentwickeln werden, ja, selbst wie sich der Mensch vielleicht noch zart, nicht so dramatisch mehr, aber zart weiterentwickeln wird, das kann man nicht vorhersehen. Ja, nicht einmal die Gottheit kann es vorhersehen. Und das geht langsam also auch in die Theologie ein. Also gerade der Begriff der Allwissenheit und der Allmächtigkeit, das so die Grundfeste des Göttlichen war bis dahin. Auch in der Theologie, namentlich in der christlichen Theologie. Das tritt immer mehr in den Hintergrund. Er ist der Allliebende, der mit Liebe, also allen Geschöpfen zugetan ist, das ja. Aber er ist nicht der Allmächtige und nicht der Allwissende. Und das zentrale Element, in dem sich das ausspricht, ist ja in Wahrheit das Erdenleben des Christus und der Tod auf Golgatha, wo er sich in die vollkommene Ohnmacht begibt, in die Hände der Menschen. Und eben aus freiem Willen heraus verweigert in diesen Ablauf, der da jetzt durch die Menschen veranstaltet wird, einzugreifen. Also, wobei man sich da vorstellen muss, also dass da dann natürlich, also in der Situation, die Versucherkräfte, also die Widersacherkräfte, also wie wild um ihn herumschwirren. Und einflüstern, also, ja, ruf doch deine Engel herbei und so weiter. Ist doch eine Kleinigkeit, dass du dem entkommst und gerettet wirst. Wäre leicht möglich gewesen im Grunde. Aber dann wäre der ganze Sinn der Erdentwicklung vorbei gewesen. Und da gehört aber natürlich immense geistige Willenskraft dazu, dieser Versuchung nicht zu verfallen. Und warum erzähle ich das? Weil das letztlich wir im Kleinen diesen Weg nachgehen und die Gefahr ist also in höchster Not sozusagen, dann vielleicht doch holen wir uns irgendwas an Hilfe, die aber eben jetzt nicht von den regulären Wesenheiten kommt, weil die würden uns nur unterstützen, dass wir aus unserem Ich heraus es schaffen. Aber sie würden nichts für uns in der Welt verändern, was nicht schöpferisch aus unserem Ich herauskommt. Aber die Widersacher, natürlich stehen sofort, habt Acht und sagen, puh, ich stelle da meine Kräfte zur Verfügung, mach damit. Und die sind groß. Die sind sehr groß, diese Kräfte. Das ist die große Verführung, die da ist. Und gerade also in Extremsituationen, da muss man sehr fein auseinanderhalten zwischen dem Impulsen, die mit dem aus dem Christus herauskommen, aus dem Christus in uns kommen, oder nämlich Kräfte, die unserem Willen zur Verfügung gestellt werden. Aber wir müssen die Richtung angeben. Wir haben den zündenden Funken. Das ist das Wesentliche. Und die Christuskraft verleiht dann unserem Willen in gewisser Weise Weltbedeutung, die wir ihm noch nicht geben können alleine. Weil was wir alleine heute können, ist unser Seelisches im Wesentlichen umarbeiten und dadurch auch bis zu einem gewissen Grad die Seelenatmosphäre der Erde zu verändern. Das können wir ganz aus eigener Kraft. Dazu brauchen wir niemand. Das liegt in unserem Ich drinnen. Aber wenn es schon jetzt in die Lebenskräfte hineingeht, da sind wir am allerersten, zartesten Anfang und bis ins Physische hinein brauchen wir gar nicht reden. Da brauchen wir also sehr, sehr viel Hilfe dazu. Aber Es muss die Kraft sein, die aus dem eigenen Willen kommt, die muss das Leitende sein und die müssen wir uns selber erworben haben. Die kann uns niemand zur Verfügung stellen, sondern die müssen wir erschaffen. Weil es geht darum, die Zukunft zu schaffen, das Neue für die Zukunft zu schaffen. Das, was weiterführt, dieses Liebesprinzip hineinzubringen, das eben ganz auf die Individualität jedes einzelnen Menschen abgestimmt ist. Und wodurch das, was göttliche Liebe ist, in gewissem Sinne noch viel, viel reicher wird. Weil sie durch jede einzelne Menschenindividualität eben in ganz individualisierter Form herauskommen kann. Und dadurch entsteht noch ein viel, viel größerer Reichtum, als es möglich wäre, wenn jetzt es nur von oben herunterfließt über die Stufe der Hierarchien. Durch jeden einzelnen Menschen kann jetzt, jeder einzelne Mensch kann so eine Quelle werden. seine Liebesquelle werden. So ist es eine oben. Ja, die ist gut, also natürlich, die soll sein, aber von der anderen Seite kommt jetzt aus jedem Menschen so eine Quelle. Mit etwas, was er geben kann, was nicht einmal für die Gottheit oben vorhersehbar ist, in irgendeiner Weise vorhersehbar ist. Und das konnte man noch nicht erkennen in der griechisch-lateinischen Zeit. Also durchs ganze Mittelalter hereinspaziert. Also nicht einmal da. Und der Herr ist bis zum Ausklang des Mittelalters mit seiner Blütezeit wirklich im Hochmittelalter in der Scholastik noch in den Lehren des Thomas von Aquin, da ist es noch ganz fest drinnen. Und dann beginnt es langsam fühlt man sich mancherorts nicht mehr wohl. Ich meine, da gibt es die wildesten Kämpfe dann in der Theologie drinnen. Ja, na Gott muss doch der Allmächtige sein und so weiter und der Allwissende sein. Ja, aber dann ist in Wahrheit die Freiheit des Menschen nicht möglich und die will heraus. Und zwar bewusst heraus jetzt. Und da entsteht also eine Diskrepanz sozusagen drinnen und wenn man doch auch drauf kommt, ja, aber wenn der Mensch aus Freiheit dem Göttlichen folgen kann, ist das doch was Höheres, als wenn er ihm folgen muss. Das ist mehr. Aber wenn der Mensch diese Freiheit hat, dann kann es Gott nicht vorher wissen, alles, was er tut, sondern er muss selber warten darauf, was der Mensch tun wird. In jedem Moment entscheidet sich da etwas. Und das ist eine Interpretation des Christuswortes, ich mache alles neu. Und damit ist nicht gemeint, ich, der Christus, macht das alles für uns, sondern der Christus im menschlichen Ich. Das heißt, das menschliche Ich, weil der Christus beeinflusst es in keinster Weise. Der Impuls kommt von uns. Wir sind es, die aus der Quelle schöpfen. Und das ist die neue Nuance, um die es geht. Und die verstehen so Wesenheiten wie Ariman eben überhaupt nicht. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift von der Schilderung Maria im Mysteriendrama nach ihrer Rückschau in das frühere Erdenleben begegnet jetzt dem Ariman oder hat das Erlebnis Arimans und der sagt dir, du hast dir das alles in deiner Fantasie ausgemalt. Siehst du doch. Die Menschen waren so ähnlich wie die du eh kennst aus deinem heutigen Leben heraus. Das ist ein reines Fantasiegespinst, nichts anderes. Und Maria weiß, dass eigentlich die Inkarnationen sehr unterschiedlich sind, die aufeinanderfolgenden. Es gibt aber Ausnahmesituationen, Zeiten, wo ein wesentlicher Umbruch stattfindet. Dort ist es anders. Also Menschen, die in so einer Umbruchszeit tätig sind, da ist die nächste Inkarnation oder die nächste wesentliche Inkarnation kann sehr ähnlich sein dem, weil das einfach mit solchen Umbruchssituationen, großen Umbruchssituationen, ja eben starke Veränderungen verbunden sind, Veränderungen, wo das Ich sehr stark drinnen tätig ist. Und von dieser starken Kraft nimmt man etwas mit in die nächste Inkarnation und führt diese Aufgabe weiter und ist mit ihr verbunden drinnen. Und gerade diese spezielle Inkarnation, auf die da zurückgeblickt wird im Mysteriendrama, ist eine solche Umbruchszeit. Und Maria, wenn man es jetzt neudeutsch sagt, sagt ganz cool jetzt dem Ariman, ich weiß schon, was du meinst, aber es war eine Umbruchszeit, eine Zeit, in der ein ganz neuer Einschlag in die Menschheitsentwicklung hineingekommen ist. Und davon verstehst du gar nichts, lieber Ariman. Das ist nichts, was sich vorher berechnen lässt. Das ist nichts, was du mit deiner, zwar nicht Allwissenheit, aber großen Wissenheit vorherschauen könntest, sondern dort bist du blind. Und dann ist er sehr schnell weg, der Herr Ahriman. Ist im Drama jetzt ja gezeigt, dass er dann sehr erbost ist, wie auch immer, aber jedenfalls wird er genau an seinem wunden Punkt gepackt, genau der ihn immer schmerzt. Also das ist so Bohren in die Wunde. Ist aber heilsam in Wahrheit für ihn. Ist heilsam für ihn. Er merkt es halt nur noch nicht. Aber ihr wisst ja manchmal, da ist er Medizin bitter. Und die ist halt sehr bitter für einen Ahriman. Aber Maria hat es also sehr klar durchschaut. Die Gefahr ist dort gegeben, wenn man es nicht ganz durchschaut. Und diesen Unterschied eben zwischen dem wirklich Neuschöpferischen, zwischen den Situationen oder Zeitepochen, aber es kann auch in einer einzelnen Lebensepoche sein, wo so ein starker Umschwung drinnen ist, wo so ein starker Einschlag reinkommt und an die kann der Ahriman nicht heran. Und die kann er nicht heran an diese Momente. Also es gibt doch, wenn man aufs eigene Leben zurückschaut, es gibt Momente, die entscheidend waren für das Leben. Es ist nicht jeder Tag gleich entscheidend. Aber es gibt so einzelne Momente, wo einem scheinbar etwas passiert ist, dadurch, dass irgendeine Situation eingetreten ist, aber in der war in Wahrheit unser Ich tätig. Und unser wirkliches Ich kommt uns ja im Grunde so entgegen. Nicht von da, sondern es begegnet, wir begegnen uns selbst eigentlich in gewisser Weise. Also wir führen uns die Menschen zu und sie lassen sich auch zuführen, wissen es halt wahrscheinlich im Alltagsbewusstsein nicht, aber es passiert dann, es kommt eine ganz bestimmte Konstellation und dann entsteht eine Situation, in der ich die Wahl habe, so oder so, wie auch immer zu reagieren, aus der Situation was zu machen oder nicht zu machen. Also bis dahin bleibt die Freiheit. Nicht einmal das Ich von außen erzwingt es, dass das geschehen muss. Es muss unser kleines Ich auch noch irgendwie mitspielen und darf sich nicht querlegen. Also die Situation zu ergreifen. Und das wird für uns heute sehr wichtig werden. Wenn wir uns aber zu sehr halt auf die Widersacher einlassen und dabei aber noch geistig strebende Menschen sind und das eine schließt das andere durchaus nicht aus. Ich meine, es gibt genug überhaupt geistige Schulungswege, die sowieso auf der direkten Autobahn zu den Widersachern führen, ohne dass man es merkt. Also namentlich, also vieles, was aus der altorientalischen Geistigkeit kommt und wenn es in heutiger Form noch so gemacht wird, wie es damals gemacht wird oder auf der gleichen Linie ist, also aus der Zeit, bevor noch das freie Ich so richtig erwacht ist, wenn wir das einfach fortführen, dann sind wir voll im Bereich des Luzifer drinnen. Und wo der Luzifer ist, ist halt dann der Ahriman nicht weit weg. Also gerade in unserer heutigen Zeit sind die arimanischen Mächte dann auch dran. Und das ist etwas, was in der Vergangenheit höchste Weisheit war. Der Luzifer hat sehr viel Weisheit mitgenommen, aber es ist Weisheit, die nur bis zu dem Zeitpunkt Gültigkeit hat, wo das menschliche Ich zur Freiheit erwachen soll. Und das Interessante ist ja, dass der Luzifer da eigentlich den Menschen zur Freiheit hinführt, ihm die Möglichkeit gibt, eigenständig zu werden, weil er wiegt ja darin, dass wir unser Ego ausbauen und sagen, ich und meinen eigentlich unser Ego. Aber das bereitet vor, dass letztlich der Mensch dann wirklich einmal frei wird und aus seinem wirklichen Ich heraus handelt. Aber das passt dem Luzifer dann nicht mehr so ganz. Und daher im Grunde also sind alle Schulungswege, die nicht diesen christlichen Impuls in sich haben, hat aber bitte noch einmal deutlich unterstrichen, nichts damit zu tun, dass man bei irgendeiner Konfession dabei ist. Also man kann bei drei Kirchen eingeschrieben sein und ganz unchristlich sein. Das hat damit nichts zu tun. Man muss es in sich erwecken, diese Kraft. Dann kann man es unter Umständen in jeder Konfession sein. Und dann kann man als Moslem, Christlicher, als jeder Christ sein. Oder als Hindu oder was auch immer. Oder sogar als Atheist. Ja, ist ganz interessant. Nämlich Theismus, und nämlich das Wort als Verneinung Atheismus ableitet, heißt ja nicht glauben an einen Atheismus, heißt ich glaube nicht an einen Gott, der alles von oben dirigiert. Und das heißt, in gewissem Sinne haben die Atheisten vollkommen recht, weil das ist die alte Form, die im Grunde von der Gottheit selbst nicht mehr praktiziert wird, wenn man das jetzt so in menschliche Worte übersetzt. Das heißt, es ist ganz interessant, weil es gibt ja wirklich Atheistenvereine auf der ganzen Welt und also besonders in Amerika gibt's das und da ist der Atheismus aber auch was, fast wie eine neue Religion, aber halt ohne Gott. Und da ist ein richtiger Kern drinnen. Weil eben dieses alte Gottesbild wurde durch das Mysterium von Golgatha und die Entwicklung jetzt durch die ganze Verstandesseelenzeit hindurch noch umgewandelt in etwas Neues. Und jetzt gilt wirklich, das Neue kommt durch den Menschen. Das Göttliche wird durch den Menschen realisiert. Und wird es nicht durch den Menschen realisiert, dann wird es eben nicht gemacht. Ganz, ganz einfach. Und daher ist natürlich bedauerlich, weil die meisten Atheisten dann sich mit irgendwas Geistigem überhaupt nicht beschäftigen wollen und die Verbindung aus Atheismus und Materialismus ist eine sehr unselige. Aber die Verbindung aus höchstem Spiritualismus und Atheismus kann was sehr Zukunftsweisendes sein. Das ist ganz paradox. Dann heißt es, du hast als Mensch verstanden, vom menschlichen Ich, das sich da in mir spiegelt, das aber im Prinzip der Brennpunkt ist aus der Geistigkeit der ganzen Welt. Aber ein individueller Brennpunkt. Und aus dem, nur aus dem heraus wird, kann die Zukunft gestaltet werden. Und es gab ja einen ganz interessanten Anthroposophen, Künstler und Ding, der hat sogar ein Buch geschrieben, also wo er wieder den Theismus spricht. Es ist ein Karl Palmer. Ich weiß nicht, ob er etwas sagt, mit weichem B geschrieben. Hat mit sehr markanten Worten, mit sehr kräftigen Worten geschrieben. Also, ja, wenn man Anthroposophie betreibt und Theist ist, dann ist das schon völlig verkehrt, dann ist das schon ganz falsch. Ist alles ein Blödsinn. Und ihr habt Steiner nicht verstanden, richtig, und da ist was bis zu einem gewissen Grad Richtiges drin. Und er hat es halt also ein bisschen ruppig Art gesagt, dass man es nicht leicht annehmen kann. Aber es ist etwas Richtiges drinnen. Es ist etwas Richtiges drinnen. Und eben mehr noch, wenn man so einen Theismus anhängt, also ein Gott, der von oben lenkt, dann kann man sicher sein, der von oben lenkt, ist sicher nicht die wirkliche Gottheit, sondern es ist irgendeine Widersachermacht. Mit Sicherheit. Und das kann jetzt die luziferische sein, dann hängt man einer spirituellen Gruppierung an, aber halt in dem genannten Sinn nicht christlichen spirituellen Ding. Es kann sehr wohl eine christliche Sekte sein auch. Ich kann trotzdem unchristlich sein. Ist ganz egal. Aber dann ist es nicht der liebe Gott sozusagen, sondern dann ist es der Luzifer, der dahinter steckt. Oder ich kann es aus naturwissenschaftlicher Gesinnung sein, aus materialistisch-naturwissenschaftlicher Gesinnung sein, dann ist halt der Herr Ahriman, der der Gott ist, der dahinter steht. Und wenn man ihn nicht als Wirkung sozusagen von außen auffassen will, dann hält man sich selber eigentlich für den Ahrimandl. Dann bin ich der Ahriman im Grunde, ohne es auszusprechen. Es ist interessant, also in Amerika findet man beide Varianten drinnen, ganz stark. Ganz stark. Und das ist, hat was Zukunftsweisendes, weil da wird so deutlich die Problematik des modernen Menschen. Wir stehen ununterbrochen da dazwischen. Und wir stehen ununterbrochen in jeder Lebensminute, jeder Lebenssekunde, in jedem Atemzug dazwischen, den Ahriman für die Gottheit zu halten, oder den Luzifer für die Gottheit zu halten. Und nur wenn wir das erkennen und die zwei im Gleichgewicht haben und sagen, nee, da ist der Brennpunkt. Der Brennpunkt der ganzen Schöpferkraft des Universums. Der ist in individueller Weise in mir und von da geht die Zukunft aus. Dann läuft es richtig. Und gerade als geistig strebender Mensch muss man sich dessen besonders bewusst sein, weil gefährlich wird's, wenn ich jetzt geistige Kräfte hereinhole, ohne das zu bedenken, und die kommen halt dann entweder von Luzifer oder von Ahriman. Und klingen immer schön, und beim Luzifer insbesondere schön, moralisch natürlich, boah, ganz toll. Und beim Ahriman klingen sie von der Intelligenz her höchst logisch, einsichtig, sonnenklar, und daher auch natürlich moralisch verpflichtend geradezu. Da muss man sich doch an das halten. Das ist doch das Einzige, was die Vernunft dazu sagen kann. Und das finden wir heute in so vielen Erscheinungen drinnen. In so vielen Erscheinungen drinnen. Also alle Moralpredigten, da kann man sich sparen. Und da kann man schon wissen, da steckt der eine oder der andere dahinter. Sie muss nicht gepredigt werden, sie liegt drin wie ich, den anderen Menschen, den Tieren, den Pflanzen, der mineralischen Welt, ja, sogar der untersinnlichen Welt, sprich der technischen Welt, begegne, darin liegt's. Und da brauche ich kein Wort über Moral und Unmoral verlieren, in Wahrheit, sondern ich fasse aus Liebe heraus die. Das heißt, aus der Verbindung zu dem anderen Wesen, sogar zu diesem Widersacherwesen, indem ich ihr Wesen erkenne oder zumindest einen Teil von ihnen erkenne, daraus schöpfe ich intuitiv, wie ich handeln soll, wie ich tun soll. Dem gehört die Zukunft. Das ist das, was in der Philosophie der Freiheit von Steiner schon drinnen steht. Und ist schon klar, dass das noch nicht heute jetzt im großen Stil funktionieren wird. Wir müssen froh sein, wenn wir hier und da einmal einen lichten Moment haben, wo das gelingt. Also daher können wir nicht alles Alte gleich wegfegen. Es wird noch eine ziemliche Zeit nachwirken. Aber wir müssen aufpassen, dass das andere nicht, was das zugrunde gehende, das zu Ende gehende ist, dass das nicht die Überhand gewinnt. Und das war jetzt nur alles die Einleitung dazu, um ein bisschen zu verstehen, wie die Geschichte mit der Theodora weitergeht. Und die Geschichte mit der Theodora ist dann die Vorbereitung, dass wir uns in den eigentlichen Abgrund hineinstürzen, der in der Apokalypse geschildert wird und wo wir wahrscheinlich auch noch viele einzelne Perspektiven etwas genauer beleuchten müssen, weil ihr wisst, glaube ich, das habe ich schon mitgekriegt nach den 100 Vorträgen, das Wichtige ist auch das, was zwischen den Zeilen steht. Das heißt, das, was eigentlich in Form von Buchstaben nicht drinnen steht, aber wo die paar Buchstaben, die drinnen stehen, hinleiten. Und plötzlich ist es ein unerschöpfliches Feld, wo wir hingehen. Das ist die Wesenheit von solchen wirklich inspirierten bis sogar intuitiv erfassten Schriften, dass das Wesentliche zwischen den Zeilen steht. Und daher darf man nie da verfallen, nur einfach, aha, jetzt lerne ich das auswendig, das kann sehr gut sein. Also ich gestehe, ich kann es nicht auswendig, die Apokalypse, aber es kann eine tolle Übung sein, sie auswendig zu lernen und sich also sich zu vergegenwärtigen, aber man braucht dann trotzdem nicht glauben, dass ich es damit alleine schon habe. Sondern ich habe es erst dadurch, was ich aus den Zwischenräumen heraushole, sozusagen, wo nichts ist. Die Zwischenräume zwischen den Worten und zwischen den Sätzen. Das ist im Grunde eine Landkarte. Und ich muss von der Landkarte zur Landschaft kommen, die da beschrieben wird, oder wo ein paar Punkte geschildert werden, aber diese Punkte, die auf der Landkarte sind, sind keine Punkte in der Landschaft draußen. Dort brauche ich es nicht, ich muss nur erkennen. Aha, war da in der Karte, war da ein Punkt. Ah, da, jetzt gehe ich dorthin und dann entdecke ich was. Nur diese Landschaften sind noch dazu so eigenartig. Im Geistigen ist es halt so, dass in dem Moment, wo ich mich dorthin begebe, in diese Zwischenräume, ich sie mit meiner Kraft zu erfüllen beginne. Weil dieses Geistige, das sich dort offenbart, kommt ja jetzt, ja, so. Das mein wirkliches Ich, das sich da seiner selbst bewusst wird und indem es geistig wach genug ist, die Zwischenräume zu erkennen, erkennen wir sie dadurch, dass wir sie erfüllen mit unserer Geistigkeit. Das gilt ganz besonders für die Apokalypse, die ja die Zukunftsaufgabe schildert. Alles, was schildert, wo unveränderliche Sachen geschildert werden, das ist Vergangenheit. Die Zukunft ist die, die durch uns geschaffen werden soll. Und wo wir nur Orientierung haben für unser Arbeitsfeld. Aber das heißt also, das, was zwischen den Zeilen steht, müssen wir schöpferisch selber hervorbringen. Und dann ist es auf erster Ebene schon Wirklichkeit, noch nicht äußere Wirklichkeit. Aber dann ist es bereits, indem wir es in unserem seelischen Erleben uns bewusst machen, ist es zumindest schon seelische Wirklichkeit geworden. Und von dem wird es im Laufe langer Zeiträume vielleicht ätherische Wirklichkeit, sogar physische Wirklichkeit werden. Das ist die Zukunft, die eigentliche Wirklichkeit. Das, was wirkt, das, was die Zukunft macht, gestaltet. Und darum dürfen wir da nicht nur etwas herauslesen, was gar nicht scheinbar drinnen steht, sondern wir müssen es eigentlich, wenn wir die Botschaft der Apokalypse richtig verstehen, sie ist die Anleitung dazu, selber da jetzt kreativ zu werden, weiter zu gestalten, unseren individuellen Beitrag zu leisten. Und daher, wenn ein anderer jetzt spricht über die Apokalypse, wird er euch wieder andere Sachen erzählen. Jeder nach seiner individuellen Eigenart. Und ihr werdet es auch auf eure individuelle Weise auffassen. Und hoffentlich, wenn es nicht nur zu jetzt, aha, wart, was hat er gesagt? Ah, jetzt schreibe ich mir es genauer auf und das lerne ich jetzt auswendig. Dann habe ich was dazu gewonnen. Dann habe ich nichts gewonnen. Sondern genauso meine Worte, geht es genauso wieder um die Zwischenräume, die dazwischen sind. Für mich ist es der mitschöpferische Vorgang, aber für euch ist wieder was dazwischen, zwischen den Worten ist. Also wir dürfen uns nicht erwarten, fertige Informationen dazu bekommen, sondern das Wichtige ist, was wir daraus machen. Und das war dem Johannes sehr wohl bewusst, also dem Schreiber der Apokalypse. Und das heißt also, wenn man diese heiligen Schriften hernimmt, dann muss man wissen, sie sind also eine exzellente Landkarte, die uns hinführen kann zu den Gebieten, wo wir unsere individuelle Aufgabe erfüllen können. Das ist es eigentlich. Es ist so ein Taschenatlas oder was für unsere geistige Pilgerfahrt, an der wir uns orientieren können, weil der Johannes erzählt trotzdem letztlich auf seine ganz individuelle Art, was er erlebt hat. Ich meine, er ist der Erste, der durch den Christus selbst eingeweiht wurde. Er ist der Übergang von der alten Einweihung in die neue. Und er ist der Erste, der das also voll erfasst hat. Und daher hat die Apokalypse, aber auch natürlich das Johannesevangelium noch einen ganz besonderen Charakter, wo schon etwas drinnen ist von dem, was auf die Zukunft deutet. Bei den anderen Evangelisten ist es ja doch noch irgendwie so, dass sie zu diesem intensiven Erlebnis, zu dem der Johannes kommen kann, deswegen nicht kommen können, weil sie nicht in dieser gleichen Art wie der Johannes von dem Christus eingeweiht wurden. Der Johannes ist der wirklich auf die klassische alte Art eingeweiht wurde, zwar, wie soll ich sagen, er ist durch sich selbst in den todesähnlichen Zustand verfallen und wurde daraus erweckt durch den Christus. So war es ja in den ägyptischen Mysterien und so, und das hat ja auch bis nach Griechenland gewirkt, aber eben auch bis ins Judentum gewirkt. Ich meine, die Juden sind ja selber ausgezogen aus Ägypten und haben viel von diesem Einweihungsprinzip mitgenommen, weil ja Gott dann der Moses, der das Volk Israel hinausführt, dann ins gelobte Land, ja selber ein Eingeweihter war in die ägyptischen Mysterien und in höchstem Grade eingeweiht war. Und diese Einweihungen sind alle so passiert, dass man in einen todesähnlichen oder todesnahen Zustand gekommen ist und aus dem erweckt wurde. Bei Moses wird das ja sehr zart schon angedeutet. Er kennt die Geschichte auch mit dem Schilfkörbchen, also wo er ausgesetzt wird und dann mit dem Schilfkörbchen über den Nil treibt und dann halt von der Tochter des Pharaos gefunden wird und aufgezogen wird und wodurch er dann eben an den Pharaonenhof in ganz hoher Stellung kommt, eigentlich im Grunde wie ein Familienmitglied behandelt wird, was ganz selten ist zu der Zeit, weil ja da noch das Blutsprinzip herrscht, ganz stark. Aber trotzdem, man erkennt, der Pharao als Eingeweihter erkennt, dass das ein ganz bedeutsamer Mensch ist. Und dass das wichtig ist, dass der aufgenommen wird. Nicht nur ein liebes kleines Baby, steckt noch eben viel mehr dahinter. Und ist auch ein Bild dafür, also dieses Körbchen natürlich einerseits, das wie auch in einem Sarg drinnen liegen, das ist das eine. Das andere ist aber auch dieses auf dem Wasser, also auf der strömenden Ätherwelt sozusagen sich zu bewegen und dort bewusst zu werden irgendwo. Oder die Impulse von dort mitzunehmen. Und das hat eben der Johannes auf seine Art eben auch durchgemacht. Das haben die anderen Evangelisten auf diese Art nicht durchgemacht. Die waren zwar geistig sehr weit entwickelte Menschen, aber es waren erstens einmal einfache Fischer oder so, sie zählten nicht also zur obersten Liga der führenden Juden, also daher waren sie nicht in die jüdischen Mysterien eingeweiht. Jedenfalls nicht in der Inkarnation. Und Das heißt, sie haben sich aber mitgebracht ein naturhaftes Hellsehen. Und aus dem heraus sind die Evangelien entstanden. Nur gerade beim Johannes kommt dazu, dass Inspiration da ist und ansatzweise auch Intuition drin ist. Insbesondere dann in der Apokalypse noch stärker. Und daher ist es hier am allermeisten, dass er eben auch, naja, diese Leerräume, das zwischen den Zeilen schafft, das ist da am allerstärksten und in der Apokalypse überhaupt. Das heißt, nur nach den Buchstaben des Textes zu gehen, ist zu wenig. Das ist zu wenig. Und das gilt natürlich auch zum Beispiel gegenüber dem Werk von Rudolf Steiner. Dass ich es jetzt sozusagen auswendig kann oder alles zitieren kann, ist eine gute Vorbereitung, keine Frage. Und es ist gut, sich damit vorzubereiten, weil wenn man jetzt ganz bei Null anfängt, dann ohne Landkarte, dann irrt man einfach herum. Dann ist man so wie in der Wüste, ohne Kompass, ohne Karte, ohne Eulen, ohne Wasserversorgung ausgesetzt zu sein, dann irrt man herum und dann ist sehr schwer, zur nächsten Oase zu finden, sozusagen. Und dort dann vielleicht von der Oase ausgehend dort jetzt tätig zu werden. Aber es gehört heute der Mut dazu, eben immer das, was gerade nicht ausgesprochen ist, als die Aufgabe für sich zu erfassen. Was steht da dazwischen? Und daher wird und soll heute jeder sein Buch anders lesen und für sich eine andere Aufgabe daraus herauslesen. Die können ähnlich sein miteinander, aber auf jeden wartet eine, weil sie eigentlich im Ich drinnen wartet und das nur Hilfe dazu ist, ja im Grunde die eigene Aufgabe in der Welt zu finden, zu suchen, zu finden. Und eben aber ganz anders die Widersacher. Die geben uns fertiges Wissen. Und so war es auch bei den alten Einweihungen. Ja, da hat der Mensch unbewusst was hereingeholt. Er ist erwacht aus diesem todesähnlichen Schlaf. Dann hat er schnell gesprochen, das was er erlebt hat, weil das sehr schnell dann nach dem Erwachen verflogen ist. Und die ganze Priesterschaft hat das mitgehört und damals bestand eben noch die Fähigkeit bei diesen Priestern, dass sie das auch wirklich wortwörtlich behalten haben im Gedächtnis und das war die Grundlage dann der Mysterien. Also so wurde das Wissen hereingeholt. Und dann wurde das weitergegeben, dann wurde es aufgeschrieben und manches davon weitergegeben im Laufe der Zeit. Eh nicht alles, weil die wichtigsten Dinge wurden eben gerade nicht niedergeschrieben. Aber doch ein Teil wurde dann niedergeschrieben in den heiligen Hieroglyphen, also eigentlich mehr gemalt, also in Bilder gesetzt, um Impulse zu geben für die Seele der Menschen, die das lesen konnten. Das war ja auch nur ein sehr, sehr eingeschränkter Kreis. Aber halt die dann doch führende Aufgaben hatten, immer weich. Und sowas machen aber die Widersachermächte heute noch. Also das heißt, wenn sie einen Menschen inspirieren, dann inspirieren sie ihn auch dazu, das halt niederzuschreiben oder sonst wie und eine Regel auszugeben, die anderen Menschen aber in Wahrheit unfrei machen. Weil es darüber hinausgeht, Anregung zu sein, wo es sehr schnell zum Korsett wird. Und meistens ist es dann so, dass selbst der Sektenführer oder Guru oder sonst was immer es ist, eben selber nicht durchschaut, wo seine Quelle ist und dann führt er die Menschen in Wahrheit in die Irre. Und es fühlt sich aber gut an dabei. Weil gerade Titus tun, der Luzifer belohnt seine Leute schon. Und er belohnt sie also oft auch gerade damit, dass die Prüfungen, die Menschen, die aus Freiheit heraus tätig sind, vielleicht auf sich nehmen, dass die den anderen erspart. Wenn es geht so weit hin, dass die Gefahr besteht, dass nicht einmal der karmische Ausgleich mehr in richtiger Form funktioniert. Das war ja auch also bis im Prinzip bis zum Mysterium von Golgatha im Wesentlichen so, dass zumindest durch das Karma garantiert war, dass die Fehler, die wir gemacht haben durch die Einflüsterung der Widersacher, dass wir dann vor Aufgaben gestellt werden, wo wir den Fehler zumindest in unserem Seelischen korrigieren können. Aber die Widersachermächte legen jetzt alles darauf an, den Menschen das möglichst zu ersparen. Also allen voran der Luzifer lockt uns halt auch damit, dass wir uns eigentlich karmische Aufgaben ersparen könnten. Weil für sein Reich müssen wir diese Aufgaben nicht erfüllen. Weil wir haben ja damals schon, sind seinen Einflüsterungen gefolgt. Und das ähnlich gilt's für Ahriman natürlich auch für diese Wesenheiten. Aber der Luzifer ist ja ganz zufrieden. Wegen ihm muss da nichts ausgeglichen werden. Warum? Du bist Gott, wenn du diese Seeleneigenschaften hast, passt du ja Gott perfekt zu uns. Also, und bis dato wurde das aber durch den karmischen Ausgleich wurde letztlich diesen luziferischen und ahrimanischen Mächten ein Strich durch die Rechnung gemacht. Also, und wer ist der neue Herr des Karmas, wenn man so will, der Christus? Es war vorher oben die Quelle, die das letztlich geregelt hat. Jetzt ist es der Christus in uns. Und wird es immer mehr. Das heißt in Wahrheit, wir führen uns selbst unserem Schicksal entgegen. Und das wird immer bewusster werden. Wir werden einfach immer mehr, wenn wir uns geistig weiterentwickeln, uns bewusster werden, welche Aufgaben noch vor uns liegen. Und es kommt auch jetzt immer mehr die Zeit, wo, wenn man wo daneben haut, also einen Fehler begeht, dass mit schon eine Ahnung kommt, was einmal als Ausgleich dafür nötig sein wird. Und wo wir wissen, aha, dazu muss ich aber noch die und die und die und die Eigenschaft mehr erwerben. Weil wenn ich es jetzt gleich morgen versuche gut zu machen, wird ich wahrscheinlich wieder scheitern. Sondern ich erkenne ganz klar, das sind verschiedene Dinge, die ich mir erst erwerben muss. Und dann kann ich das in gewisser Weise wieder gut machen. Nämlich gut machen, was in meiner Seele zerstört wurde. In der Welt hilft mir dann der Christus. Er nimmt die Sünden der Welt auf sich. Das heißt, die Folgen, es hat ja nicht nur Folgen für mich, sondern für die Welt draußen auch. Aber was unser Seelisches betrifft, für das sind wir zuständig. Das repariert der Christus nicht. Das müssen wir selber reparieren. Aber er dient uns dazu, dass die Folgen, die davon in der Welt auftreten, auch die Folgen, die in der Seele anderer Menschen angerichtet wurden dadurch, dass das bereinigt wird. Aber in uns selbst, in unserem Seelischen, das müssen wir selber weiterentwickeln. Also da hängt es an uns. Da hängt es an uns. Das kann uns niemand wegnehmen. Und daher also die größte Gefahr ist, wenn wir nicht erkennen, wo ein geistiger Impuls herkommt. Wenn wir jetzt geistigen Schulungsweg gehen, vielleicht auch sogar den richtigen Schulungsweg gehen, aber auch dort lauern ja Ahriman und Luzifer, ist nicht so, wenn wir jetzt den anthroposophisch-rosenkreuzerischen Weg gehen, dass von Haus aus garantiert ist, dass da Luzifer und Ahriman nichts dazu zu sagen hätten. Na, die stehen Natürlich, das ist ja ganz interessant, weil das ist der aktuelle Weg und das ist der Weg, der für Sie gefährlich sein könnte. Glauben Sie zumindest. In Wahrheit ist es ein Weg, der zu Ihrem Heile dient, aber das schauen Sie beide nicht. Aber Sie suchen natürlich alles, auch da hineinzukommen. Also ich kann sehr wohl eine anthroposophische Meditation machen und ganz ins Luziferische kommen oder ins Ahrimanische hinein. Ist nicht gesagt. Ich muss es aus meinem Ich heraus erkennen, welchen Spuren ich folge. Weil es kommt was, es kommen Erlebnisse oder Inspirationen oder von mir aus gute Einfälle, wie auch immer, aber es ist die Frage, wie gut die wirklich sind. Nämlich für uns Menschen, für uns als Individuum und für die Menschheit insgesamt. Und das müssen wir wissen, um zu verstehen, was da jetzt passiert mit der Theodora. Die Theodora haben wir ja letzten Male schon gesprochen darüber. Sie hat also eine Christusvision ganz im ersten Bild des ersten Dramas. Und da sind alle möglichen Menschen anwesend dabei. Unter anderem auch ein gewisser Dr. Strada und ein gewisser Professor Capesius, auch die Maria, von der ich heute schon gesprochen habe, und alle möglichen anderen. Und ich hatte auch schon erwähnt, dass nach einer Reihe von Jahren diese Theodora, die diese Christusschau hat, dass die geheiratet hat, den Dr. Strada, der sich ihr sehr verbunden gefühlt hat, weil er einfach auch irgendwie von ihr fasziniert war und über dieses Phänomen des alten Hellsehens, das sie noch hatte, wo er gemerkt hat, die fällt in einen Trancezustand, sagt aber in dem Trancezustand eigentlich etwas sehr Vernünftiges und in dem Fall ist es wirklich ein ganz starker christlicher Impuls, mit dem sie auf die Zukunft verweist, in der sie aber eigentlich selber gerade noch nicht drinnen steht, weil sie die alten Kräfte hat. Aber ist eben so, es kann bei den alten Kräften auch was Gutes hereinkommen. Durchaus. Aber man muss halt immer vorsichtig sein. Man weiß es zunächst einmal nicht. Man muss es ergreifen und bewusst ergreifen und dann hat es zur Folge, dass die alten Kräfte verschwinden. Das ist die erste Folge, also das heißt, zum Beispiel, jetzt bin ich Hellseher auf altem Wege, Hellseher, also habe halt Imaginationen, geistige Wahrnehmungen irgendeiner Form. Wie geht der nächste Schritt? Er führt dorthin, dass diese Kräfte verloren gehen. Und dann bin ich einmal halt auf das hinverwiesen, was der Durchschnittsmensch hat, also dass er diese Erlebnisse nicht ins Bewusstsein rufen kann. Durch diese Finsternis muss ich einmal durch. Und das passiert auch bei der Theodora und sie ist nicht einmal unglücklich darüber. Also es gibt ja da im dritten Drama diese schöne Szene. Sieben, der Hochzeitstag von Strada und Theodora und der Strada spürt, dass er irgendetwas bedrückt sie und er kommt ins Gespräch mit ihr und sagt, was ihm halt weh tut, dass sie ihre Kräfte verloren hat und ob sie nicht darüber traurig ist, dass sie das verloren hat und sie sagt, nein, gar nicht, das ist im Zuge der Entwicklung eben so passiert und das sollte wohl so sein und damit kann ich sehr gut leben. Und nur das, was sie bedrückt, ist ganz etwas anderes. Und na, das lese ich einmal in ihren eigenen Worten vor. Also der Strada hat also gerade vorher gesprochen und ob sie das nicht bedauert. Das ist, was mir oft schwere Sorgen machte. Ich fragte mich, ob dir nicht tiefer Schmerz erwachse durch Verlust des Sehertums. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Und die Theodora antwortet, dass mir die Geistesoffenbarung schwand, es konnte mir für wahr nicht schmerzlich sein. Es hat das Schicksal meinen Weg geändert. Das musste ich gelassen auf mich nehmen. Und jetzt kommt's. Doch ist sie mir recht schmerzvoll neu geworden. Also diese Sehergabe. Sie hat sie schon verloren. Sie war also auf dem besten Wege in die Zukunft hinein. Also durch den Verlust des Alten sich bereit zu machen, auch auf neuen Weg das wieder zu gewinnen. Und jetzt kommt es aber offenbar von selber, jedenfalls nicht durch ihr bewusstes Streben, weil dann wäre sie wahrscheinlich glücklich gewesen damit, aber nein, es überfällt sie geradezu. Und die Offenbarung ist aber jetzt ganz anders, sie ist düster bedrückend. Strada versteht es nicht, wieso ist das jetzt schlecht? Er glaubt, er müsste sich freuen mit ihr, dass das, was du verloren hast, dass das wieder auftaucht. Das ist ja doch schade darum. Und Theodora sagt, ganz anders ist die Offenbarung jetzt. Zuerst empfinde ich, wie früher mich genötigt, eigenes Denken auszuschalten. Das ist eben beim modernen Else eben nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Nicht, dass ich jetzt den rational logisch schließenden Verstand dazu brauche, dass er jetzt ausspinnen soll, was ich sehen soll. Das ist nicht damit gemeint, aber ich brauche die Wachheit und Klarheit, die damit verbunden ist. Und ich brauche ein lebendiges Denken dazu, aus dem, das sich letztlich verdichtet, dann bis zur Imagination hin. Also ganz anders ist die Offenbarung jetzt. Zuerst empfinde ich, wie früher, mich genötigt, eigenes Denken auszuschalten. Doch während ehemals, nach kurzer Zeit, wenn Leerheit meines Inneren mir gelungen, ein sanftes Licht die Seele mir umwob und sich der Geist zu Bildern formen wollte, erzeugt sich jetzt unsichtbar widrig fühlen. Doch so, dass ich genau erkennen kann, die Kraft, die ich empfinde, kommt von außen. Und Furcht ergießt sich dann in mein Erleben, die ich nicht bannen kann, die mich beherrscht, und fliehen möchte ich vor jenem Wesen, das mir unsichtbar, doch abscheulich ist. Es will zu mir sich Wunsch erfüllt bewegen, und hassen muss ich, was sich offenbart. Also ganz eigenartig. Es ist ein Schauen und eigentlich doch kein Schauen, weil sie sieht's nicht, aber sie spürt es, sie fühlt es. Und sie fühlt es aber ganz, ganz bedrückend. Also da ist Finsternis drinnen für das Schauen eigentlich, und trotzdem ist es aber eine seelische Wahrnehmung. Es ist nicht jetzt nur bloß ihr subjektives Empfinden, sondern da kommt auf außen etwas auf sie zu und sie spürt, wie ihre Seele geradezu bedroht wird durch diese Kraft. Schade sagt dann, unmöglich scheint doch dies bei Theodora. Man hält, was so erlebt wird, sonst für Wirkung der eigenen Seelenkräfte, die sich spiegeln. Doch deine Seele kann sich so nicht zeigen. Also gerade dieses Bedrückende ist ja oft, also wenn Menschen ein erstes geistiges Erlebnis haben, das erste, was sie sehen, ist der eigene Doppelgänger oder zumindest was damit zu tun hat, also mit den ganzen eigenen Unarten. Also die erste Hellsicht, das erste hellsichtige Erlebnis ist die eigene Ungestalt, die eigene seelische Ungestalt zu schauen. Und das ist gut, wenn das erste Erlebnis ist. Weil dann weiß man mal, wo der Hase läuft. Dann, da ist, wenn man das wirklich stark erlebt, dann ist die Gefahr vorbei, dass man allzu leicht den Luzifer verfehlt. Weil dann weiß man, wie fehlerhaft man ist. Und wie viel man noch aufzuarbeiten hat. Aber es ist jetzt eben kein Doppelgängererlebnis oder kein so ein kleiner Hüter der Schwelle. Sie sieht nicht sich selbst, sondern sie sieht wirklich, oder sieht, sieht eben nicht, aber empfindet eine Kraft, die bedrohlich ist für sie, die irgendwie scheinbar immer näher kommt, und sie kann sie aber nicht sehen, sie kann sie nicht erkennen, aber sie fühlt sie. Und ich glaube, ich höre ein Mikrofon, ein offenes im Hintergrund. Bitte, falls das der Fall ist, abstellen. Und die Theodora, ja, ich lese euch das vor noch. Es ist mir diese Meinung wohl bekannt, also die jetzt der Stader geäußert hat. Deshalb versenkt ich mich mit aller Kraft, die meiner Seele jetzt noch übrig ist, inbrünstig in die Geisterwelt und bat, es möchten wir die Wesen, die vorher sich oft mir neigten, gnädig offenbaren, wie ich die Gründe meines Leides finde. Also sie spürt die Bedrohung, aber sie kann sie nicht sehen und sie fleht, gebt mir noch einmal die alten Kräfte, dass ich erkennen kann, was mich da bedroht. Es ist ganz anders als früher. Und da erschien der Lichtesschein wie früher. Er formte sich zum Bilde eines Menschen. Es war Thomasius. Thomasius, der eigentliche Protagonist der ganzen Mysteriendramen, der selbst immer wieder Doppelgängerbegegnungen hat, an denen kann man immer ein bisschen ablesen, wie er weitergekommen ist. Irgendwo, es ändert sich also dieses Erlebnis immer wieder. Und gerade an dem Thomasius wird aber auch besonders stark gezeigt, welchen Gefahren der Mensch ausgesetzt ist. Natürlich insbesondere auch, wenn er einen geistigen Weg geht, aber das hat eine gewisse Unausweichlichkeit, weil wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir uns halt alle geistig entwickeln. Und indem wir uns geistig entwickeln, stürzen sich die Widersacher auf uns. Also solange wir brav ihren Impulsen folgen, oder zumindest ihren wesentlichen Impulsen folgen, solange lassen sie uns in Ruhe. Aber in dem Moment, wo wir den eigentlich richtig, für uns individuell richtigen geistigen Weg gehen, der nicht beeinflusst ist von Luzifer und Ahriman, dann stürzen sie heran. Also das ist ganz klar, daher ist auch jeder Mensch, der jetzt bewusst einen geistigen Weg geht, natürlich immer wieder dieser Prüfung ausgesetzt, den Widersachern zu begegnen und sie zu erkennen. Ich meine, nur so ein kurzer Vorgriff aufs letzte Drama, ganz letzte Szene, im Grunde, dass kurzzeitig selbst der Geisteslehrer aller dieser strebenden Menschen, da der Benediktus, für kurze Zeit den Ahriman nicht erkennt. Also eine ähnliche Situation fast wie da, nur bei der Theodora ist es wesentlich schlimmer. Und erst jetzt in dem Moment erkennt sie ihn, Thomasius, der Mensch, sagt jetzt der Strader, der Mensch, an den ich immer glauben möchte, wenn ich mir vor die Seele rufen wollte, wie er dem Mysterienbunde gegenüber, wie er von Ahriman und sich gesprochen. Also da muss man zurückgehen, der Thomasius ist ursprünglich Maler, Und hat aber eine gewisse geistige Hellsichtigkeit, entwickelt eine gewisse, und kann diese Impulse also irgendwie hineinlegen in die Bilder, die er malt. Und kann er im ersten Drama geradezu die Seele des Professor Capesius, des engsten Freundes von Strada, so in das Bild hineinlegen, dass der Strader seinen Freund dort erstmals in seiner ganzen Tiefe erkennt. Viel tiefer als sonst, obwohl er ihn so oft gesehen hat, mit ihm gesprochen hat. Und plötzlich in dem Bild sieht er etwas, was er, Strader, nicht sehen konnte drinnen bis jetzt. Und was offensichtlich der Thomasius nicht nur erleben konnte, sondern sogar in das Bild hineinzaubern konnte, dass es jetzt auch für andere sichtbar wird. Und was ja den Strader dann in hellste Verzweiflung stürzt. Also wie ist es möglich, dass der das kann und ich kann es an meinem Freund, der mir gegenübersteht, nicht erkennen. Wie geht das zu? Das versteht er nicht. Und jetzt versteht er auch nicht ganz, wie das ist. Also dass der Thomasius, der doch so klar dort nämlich gesprochen hat vor dem Mysterienbund, also er ist als vom Maler zum, naja, Autor geworden, könnte man sagen, zum Geistesforscher geworden irgendwo und hat in so klaren, verständlichen Worten das Wesen des Geistigen und die bis dahin geheim gehaltenen Inhalte des Rosenkreuzerbundes in so klare Worte gefasst, dass es jetzt verständlich ist und man damit hinausgehen kann an die Welt. Jeder soll davon erfahren. Davor haben die in dem Mysterienbund sich also bis jetzt immer zurückgehalten, also in diesem Rosenkreuzerbund. Und der Thomasius aber ist auf dem Weg hin, jetzt zu dem Mysterienpunkt, wo dieses Buch also jetzt öffentlich, zumindest zunächst einmal ausgewählten Personen aus dem öffentlichen Leben oder aus der Menschheit draußen, wo das vorgestellt werden soll. Und er kommt und kommt aber nicht daher. Also es ist schon alles vorbereitet und ja, Thomasius verspätet sich. Und als er dann kommt, eröffnet er den Leuten dort alles falsch, alles zurück. Ich habe auf dem Weg daher Ahriman erkannt und habe erkannt, dass der hinter meinem Werk steckt, dass der meine Feder gelenkt hat. Und das ganze Werk ist nichts wert. Und das muss zurückgezogen werden. Und noch mehr sagt er, ihr habt kein Recht, Geistesführer zu sein, denn ihr habt das nicht erkannt. Ihr wollt Mysterienführer sein und erkennt nicht, was in dem Werk drinnen war. Erkennt nicht, was durch mich hineingekommen ist. Also dann seid Scharlatane im Grunde. Ihr seid nicht wert mehr, da geistige Führer zu sein. Ihr habt vielleicht viel Wissen, sogenanntes okkultes Wissen, das irgendwo gelesen habt, aber erkennen tut es nicht. Und das bestätigt sich auch im Drama, also mehrmals. Also da kommen sie auch ins Reich Ahriman und halten ihn für den, der ihnen die richtigen Impulse geben kann. Also da herrscht ziemliche Verwirrung drinnen. Nur, also bei der Theodora, Strader sagt dann noch, also die Theodora versinkt in tiefes Nachdenken, ist wie geistesabwesend, schaut sie in die Leere. Und der Strader fragt nur noch, O Theodora, was erblickst du jetzt? Und damit ist die Szene aus. Und die nächste Szene, fünftes Bild, hat dann einen ganz anderen Charakter, spielt sich also im Heim von der Familie Balde ab. Also die wohnen sehr, sehr in der Einschicht irgendwo draußen und die Szene ist, man kommt von einem Begräbnis zurück. Und zwar vom Begräbnis der Theodora. Also dieses Wiedererwachen der Geistesschau auf diese halt eigenartige und verkehrte Weise ist so, dass sie das nicht bewältigen konnte. Also das ist schon das erste einmal und da hat jetzt dieser Thomasius, also diese Kräfte, die in dem Thomasius leben, ich meine, er hat es jetzt zwar erkannt, dass der Ahriman in ihm wirkt, aber was er schon wieder nicht bewusst mitkriegt, es ist, wir haben das das eine der letzten Male gelesen, da gab es vorher auch eine Szene in der geistigen Welt, da ist der Luzifer dabei, da ist der Benediktus dabei, da ist die Maria dabei, von der wir auch schon gesprochen haben, und irgendwo treffen sie sich im Reich Luzifers, und auch der Doppelgänger des Thomasius ist dabei, und dieser Doppelgänger spricht noch so schön, und man sieht auch, er hat sich verwandelt seit dem ersten Drama, also es hat sich viel weiterentwickelt, und gerade auch dadurch, dass Thomasius sich so ein klares Denken erworben hat. Also da ist doch was Gutes auch drinnen. Und der, das hat ihm eine gewisse innere Reinheit gegeben, weil er zur Maria so eine gewisse eigenartige Beziehung gehabt hat, die jedenfalls nicht so war, wie sie sein sollte. Er hat sich eingebildet, es ist eine rein geistige Beziehung, die da ist, und in Wahrheit spielten aber sehr viele Leidenschaftskräfte auch eine Rolle, und die haben den Weg geleitet ihn, und dadurch konnte er das Geistige aber nicht in seiner Reinheit hereinnehmen. Es ist halt so, dass zwischen den beiden eine andere Beziehung herrschen sollte, und Maria hat das auch immer so aufgefasst, aber der Johannes hat sich das halt, Johannes Thomasius, nicht zu Bewusstsein gebracht. Aber das hat sich geklärt im Laufe der Zeit, also gerade durch, offensichtlich auch durch den arimanischen Einschlag, ist zunächst einmal diese luziferisch begierdenhafte Beziehung zur Maria, die im Untergrund da war, das ist bereinigt worden. Die haben sich auch längere Zeit nicht gesehen. Maria hat das erkannt, dass wir zeitlang getrennte Wege gehen müssen. Nicht wegen mir, sagt Maria, aber du brauchst jetzt einen Abstand. Du musst dich selbst finden, weil du zehrst eigentlich von meinen Kräften. Und das ist es auch. Die Maria selber war zu dem Zeitpunkt nicht so hellsichtig wie der Thomasius, aber er hat sie gebraucht, dass in ihrer Anwesenheit oder durch ihren Einfluss konnte er seine Kräfte erwecken. Und nach dem war er eigentlich süchtig. Das ist es. Es geht also gar nicht jetzt um eine äußere Leidenschaft, sondern er war eigentlich süchtig darum, dass sie ihm diese Impulse gibt, die er eigentlich selber in sich hätte finden müssen. Und sie sagt ihm ganz klar, wir müssen uns trennen, du musst auf eigenen Füßen stehen. Bevor das nicht ist, können wir nicht zusammen sein, dann schade ich dir eigentlich in Wahrheit. Und das hat natürlich jetzt dem Luzifer gar nicht gepasst, weil dem Luzifer hat es ja gepasst, dass dadurch etwas Egoistisches halt hineingekommen ist, in Wahrheit, in das Streben des Johannes Thomasius. Obwohl er dieses tolle Bild malen konnte und auch andere gute Bilder, aber trotzdem, es ist etwas, was, naja, die Tendenz hat zu Luzifers Welt hin. Also das heißt, der Thomasius wäre gefährdet, dort in das luziferische Reich zu gehen. Jetzt hat er sie andererseits offensichtlich verbündet, unwissend verbündet mit den arimanischen Mächten. Das hat ihn zwar von Luzifer befreit, aber ihm in die arimanische Richtung geführt. Und der Luzifer sagt jetzt in dieser Szene in der geistigen Welt, wo also Benediktus, Maria, Luzifer eben und der Doppelgänger auch des Johannes Thomasius zunächst einmal da ist, der Luzifer sagt, na, so geht es nicht. Ja, du Doppelgänger, du hast deine Aufgabe brav erfüllt und das ist gut. Der Thomasius hat sich weiterentwickelt, aber er hat sich jetzt entwickelt zu dem Arimanischen, und wenn er nicht weiter unter meiner Führung bleibt, dann wird das ein kalter, nüchterner Intellekt, und das passt mir als Luzifer gar nicht. Ja, er braucht auch was Leidenschaftliches drinnen. Und Luzifer weiß aber auch ganz deutlich, mit der Maria wird das nicht mehr funktionieren. Das wird ihm nicht gelingen, dass er da wieder diese, wie soll ich sagen, spirituelle Begierde nach der Maria entzünden kann. Das geht nicht. Aber dann muss ich halt einen anderen Menschen suchen, bei dem das relativ leicht gelingen könnte, weil dieser Mensch ja irgendwie alte Kräfte noch hat. Die sind zwar jetzt verstummt, aber die sind noch sehr, sehr nahe da. Also dann wecke ich erstens einmal diese Kräfte, das ist nämlich eine der Wirkungen davon, und ich lenke den Johannes dahin, dass der jetzt diese Begierde, die er früher gegenüber der Maria hatte, ganz auf diese Theodora lenkt. Und sozusagen, ja, im Grunde die Begierde danach hat, ihre Seelenkräfte auszusaugen, so wie er es vorher gemacht hat mit der Maria. Nur der Maria hat das nichts weiter gemacht. Sie hat nur halt irgendwann erkannt, da muss eine Trennung da sein, weil sonst schadet dir das. Ich meine, sie hat genug Kräfte gehabt und genug Bewusstsein gehabt, weil in dem Moment, wo man sich bewusst ist, dass wer diese Kräfte zieht, dann ist man eh schon geschützt. Wenn man es wirklich ganz bewusst durchschaut, ist man im Grunde schon geschützt. Wenn man klar durchschaut, was da läuft. Aber das kann die Theodora zu dem Zeitpunkt noch nicht, der Luzifer erregt jetzt also eine ganz starke Leidenschaftskraft, also eine Begierde auf diese geistigen Kräfte der Theodora. Und das nimmt ihr letztlich auch die Lebenskräfte. Und sie stirbt daran. Und nicht, als ob das nicht schon schlimm genug wäre, damit ist die Geschichte noch nicht aus. Sondern damit fängt sie erst an. Das wirklich, wirklich Gefährliche kommt, dass ja der Thomasius eben auch im geistigen Bewusstsein kann, also auch eine Geistesschau hat, und dass er jetzt alles daran setzen wird, das ist eben die große Gefahr, dass er ihr auch in der geistigen Welt begegnet und dort weiter nascht an ihren Kräften. Weil für ihn ist sie nicht weg, sondern sie ist ihm zugänglich. Wenn das jetzt ein Mensch wäre, der keine hellsichtigen Kräfte hätte, der würde die Theodora nicht finden in der geistigen Welt. Die Gefahr besteht, dass der Thomasius sie findet in der geistigen Welt. Und genau um das geht es in den Gesprächen nach ihrem Begräbnis. Also die noch größere Gefahr, jetzt ist eh schon gestorben, schlimm genug, aber die Gefahr ist bei weitem nicht vorüber, sondern jetzt geht es erst richtig los. Und ja, es der Strada erzählt eben halt auch das letzte Gespräch mit ihr, eben wo sie da diesen Thomasius erkannt hat und dass der damit zusammenhängt. Der Strada erzählt auch davon und als sie gedankenkräftig sich bemühte, den Grund zu schauen ihres Leiderlebens, da stellte sich ja stets vor das Geistesauge Thomasius, den wir doch beide schätzen. Also das sagt er zum Felix Balde. Und doch verblieb von diesem Eindruck stets zurück ein starkes Fühlen, dass ihr sagte, sie müsse vor Thomasius sich fürchten. Und jetzt erzählt interessanterweise der Professor Capesius. Muss man dazu sagen, der Capesius ist auch in einem ganz sonderbaren Zustand. Er ist in einer schon seit einiger Zeit, und das hängt wohl auch mit der ganzen Geschichte zusammen, also da sieht man, welche Kreise das zieht, er ist wie geistesabwesend für die Welt, die ihn umgibt. Also auch beim Begräbnis, sie führen ihn halt mit sich, aber man hat das Gefühl, er kriegt eigentlich überhaupt nicht mit, was da um ihn herum vorgeht. Er ist eigentlich gar nicht anwesend in der Sinneswelt da. Und er beginnt also auch jetzt in einer Art alten, mediumistischen Zustand, ich will nicht sagen zu schauen, aber zu sprechen, wie ein Medium zu sprechen. Da sagt er ihm, Thomasius und Theodora sollen nach strenger Schicksalsmächtefügung nie im Leben sich in Leidenschaft begeben. Sie widersetzen Weltgesetzen sich, wenn einer von dem anderen fühlen wollte, was nicht im Geiste ganz allein gegründet. Thomasius verletzt in seinem Herzen die ernste Fügung hoher Schicksalskräfte. Er soll an Theodora nicht Gedanken in seiner Seele richten, die sie kränken. Er aber fühlt, was er nicht fühlen darf. Er formt durch seine Widersetzlichkeit schon jetzt die Kräfte, die sein Leben künftig den dunklen Mächten überliefern könnten. Zu Luzifer gewaltsam hingedrängt, erlebte Theodora unbewusst, dass dieser Lichtesgeist Thomasius mit Sinnesleidenschaft für sie erfüllte. Es fanden Maria, der Thomasius durch Schicksalsmacht im Geiste anvertraut, und Theodora sich zu gleicher Zeit in jenem Reich, das götterfeindlich ist. Also da wird jetzt Bezug genommen darauf, dass nämlich die Szene mit dem Doppelgänger, also Benedictus Maria, der Doppelgänger von Thomasius, Luzifer dort, da taucht auch die Theodora auf. Also die wird nämlich herbeigerufen von Luzifer irgendwo, und die Verbindung zwischen dem Doppelgänger des Thomasius und der Theodora wird dort geknüpft. Dort wird es geknüpft, diese Verbindung. Und die wirkt beim Thomasius, ohne dass er sich dessen zunächst bewusst ist. Und darum, wenn es richtig gelaufen wäre, Maria sollte von Thomasius getrennt sein und er an Luzifer in Zukunft durch falsche Liebesmacht gebunden werden. Also zugleich die gesunde Verbindung, die jetzt möglich wäre zwischen Thomasius und Maria, die soll gestört werden. Und an die Stelle die ungesunde geistige Beziehung zur Theodora, wo er einfach saugt von den Kräften der Theodora. Und das führt in den dunklen Bereich. Und da ist der erste Ansatz zu dem, was schwarze Magie werden könnte. Weil er eben die Theodora auch im geistigen Bereich erreichen kann und der dort Kräfte absaugen kann und sie zu im Dienste letztlich der Widersacher, namentlich der luziferischen Widersacher, einsetzen könnte. Und das ist dann schwarze Magie, wenn das zustande kommen würde. Wenn ihm das gelingen würde, dass er wirklich, also erstens die Theodora findet und ihr die Kräfte entziehen kann und für seine Zwecke gebrauchen kann, das sind aber dann die Zwecke, die den Luzifer dienen. Und das ist der Weg der schwarzen Magie. Und um das geht's dann bei der ganzen Abgrundgeschichte da drinnen. Und also Maria sollte von Thomasius getrennt und er an Luzifer in Zukunft durch falsche Liebesmacht gebunden werden. Was Theodora seelisch so erlebte, das ward in ihrer Seele zehrend Feuer, das weiterwirkend ihr die Schmerzen brachte und letztlich auch den Tod brachte. Und ja, und es geht dann weiter, also nicht der Capesius, aber vor allem der Felix Balde hat dann auch ein geistiges Erlebnis, also die Theodora ist da und es wird dann also geschildert, wie sie eben warnt, dass alle ihm dem Thomasius helfen sollen. Sie ist ihm nicht böse oder was, aber helft ihm alle, dass er auf den richtigen Weg kommt und dass es ihm nicht gelingt, meine Kräfte zu missbrauchen, weil das würde ihm schaden und der ganzen Gemeinschaft strebender Menschen. Dann würde wirklich nämlich durch den Einfluss Luzifers über Thomasius im Grunde diese ganze Geistgemeinschaft zerbrechen. Und das wäre ein Triumph für die Widersacher. Also es genügt in so einer geistig strebenden Gemeinschaft im Grunde einen Schwachpunkt zu finden für die Widersacher und der kann den ganzen Kreis zerstören. indem er zerfällt, und das wäre noch das Bessere, als wenn es ihm gelingt, durch den einen die ganze Gemeinschaft vielleicht dort hinüberzuziehen. Das wäre ganz fatal. Und da genügt eine Person, die auf dem falschen Weg ist. Und andere, die nicht wach genug sind, das zu erkennen. Und das ist alles nicht so leicht. Ja, ich glaube, damit lassen wir es für heute gut sein. Jetzt stehen wir wirklich unmittelbar vor dem Abgrund. Wie heißt das alte Scherzwort? Gestern standen wir noch vor dem Abgrund. Heute sind wir einen entscheidenden Schritt weiter. Mit dem werden wir uns das nächste Mal beschäftigen. Ja, wir gehen wirklich in den Abgrund hinein. Und werden versuchen, da einiges zwischen den Zeilen, zwischen den Worten herauszuholen. Ich meine, es sind starke Bilder schon, aber das sind die Wegweiser. Und da geht's eben, und das ist aber wirklich die große Gefahr, dass geistige Kräfte missbraucht werden. Im Dienste der Widersacher. Und das ist die eigentliche schwarze Magie. Ich meine, solange wir bloß unsere Verstandeskräfte selbst für die bösesten Werke einsetzen, ist es noch nicht schwarze Magie. Aber wenn wir uns geistig entwickeln in irgendeiner Form und über irgendein geistiges Potenzial, das über das Verstandesmäßige hinausgeht und bereit sind, das, ja, selbst wenn es schon ins lebendige Denken hineingeht, da fängt schon an. Und von dort in die Imagination und dann vielleicht weiter noch, wenn wir diese Kräfte einsetzen, dann ist Feuer am Dach. Also dann wird's gefährlich. Ich meine, wir können das aus dem Ich abblocken, ist keine Frage, aber wir müssen sehr wachsam sein und wir bedürfen unter Umständen der Hilfe anderer. Wir bedürfen immer der Hilfe anderer. Ich meine, Individualismus und sich auf sich stellen heißt ja nicht immer Einzelkämpfer zu sein und es geht ja immer, egal ob jetzt mit physischer Nähe oder nur geistiger Nähe, es ist immer die geistige Nähe das Entscheidende, aber da im Grunde mit allen strebenden Menschen gemeinsam und mit Verbundenheit sogar auch zu den, was heißt sogar, natürlich auch zu den Menschen, die noch nicht so weit sind, dass sie streben können. Und die Verbindung ist eben nicht so, ach, ich bin der, der jetzt allen helfen kann und kann ich, ja, aber ich bekomme von ihnen auch etwas, damit ich das überhaupt tun kann. Also es ist immer ein Geben und Nehmen. Auch das, also selbst wenn ich einem Schwächeren helfe, in gewisser Weise, ich kann ihm ja nur helfen, indem ich ihm Anregungen gebe, weil sonst greife ich in seine Freiheit ein. Also ich kann es nicht für ihn erledigen. Ich kann ihm nur Anstöße geben, dass er sich bewusst wird, dessen, was für seinen Weg notwendig ist. Aber indem ich das so auszusprechen lerne, dass er es nehmen kann oder sie es nehmen kann. Und nämlich nehmen kann und sich zu eigen machen kann, sprich was Eigenes daraus zu machen. Also es nicht einfach zu schlucken. Das ist nur relativ einfach, wenn man einen Impuls zu geben, nimm ihn so, das ist das Rezept drauf und der versucht es dann brav zu machen, dann ist schon wieder, sind schon wieder die Widersacher drauf. Weil dann übernehme ich etwas Fertiges. Ich kann ihn nur anregen, du musst deinen Weg selber schaffen. Schaffen, nicht nur gehen, sondern ihn schaffen überhaupt. Der besteht erst, der Weg entsteht erst, wenn du beginnst, ihn zu gehen. Du, nicht ich. Dass du meinen Weg gehst, das nützt dir gar nichts. Ich kann dir nur sagen, du, auf das und das musst vielleicht aufpassen. Oder achte auf diese Dinge, schau dir das an. Vielleicht begegnet dir das unterwegs, dann weißt du zumindest, ich muss wachsam sein. Aber wie es dann weitergeht, musst du trotzdem selber suchen. Das ist ganz wichtig. Also das ist das oberste Gebot heute unter geistig freien Menschen, niemals in die Freiheit des anderen Menschen einzugreifen. Ich meine, man kann für einen Menschen was tun oder eingreifen dort, wo er offensichtlich nicht aus seiner Freiheit handlungsfähig ist. Und das sind viele, die es nicht sind. Und wir sind selber in vielen Situationen. Also da kann man schon mal einen Impuls geben. Aber gerade dort, also was um das eigentlich Geistige des Menschen geht, in das darf man nicht eingreifen. Nicht so eingreifen, dass ich im Grunde meinen Willen übertrage auf ihn. Sondern da muss ich den Impuls geben, so wie es der Christus getan hat, und mich völlig in die Ohnmacht begeben. Und du machst oder machst nicht. Das ist dort also das Allerwichtigste dabei. Und das müssen wir jetzt in unserem Bewusstseins-Seelenzeitalter lernen, wenn wir einen guten Weg gehen wollen. Erstens die Freiheit, sich zu erringen selbst, und das ist schwer genug, und noch schwerer, die Freiheit der anderen zu achten. Und zwar bei jedem Menschen sie zu achten. Und das wird natürlich vieles erfordern in der Zukunft. Die soziale Gemeinschaft, das soziale Beisammensein wird anders werden müssen. Es wird eben beruhen müssen auf wirklich dem freien Austausch von Mensch zu Mensch. Und da gibt es nicht einen höheren, einen tieferen. Es gibt Menschen, die gemeinsam unterwegs sind und wo immer einer dem anderen was geben kann. Und der einfachste Mensch kann dem größten Eingeweihten was geben. Und umgekehrt soll es sowieso auch der Fall sein. Aber es ist immer ein Geben und Nehmen. Sonst kommt die Verbindung in Wahrheit nicht zustande. Und jeder kann das, weil jeder hat ein Ich. Und er muss nur noch merken, was das eigentlich ist. Da tun wir uns noch ein bisschen schwer. Aber um das geht's auch. Das geht hier um das Enthüllung des Wesens Jesu Christi, und das ist das Wesen, das in unserem Ich wirkt. Wesensgleicher Art ist halt in Miniatur und als Facette, aber im Grunde das gleiche Kraftpotenzial hat. Die gleiche Vollmacht des Ich, die ich von meinem Vater empfangen habe. Das habe ich schon lange nicht gesagt. Das ist so der ganz starke Satz. Ziemlich vorne. In der Apokalypse. Ich lese ihn zum Abschluss und dann höre ich für heute wirklich auf. Und jetzt bitte werd's nicht schwindlig, weil es vor dem Abgrund steht. Wir stehen jetzt mit der Schilderung vor dem Abgrund. So, also. Genau. Also an die Gemeinde von Thyatira ist das. Das entspricht der griechisch-lateinischen Kulturepoche. Also diesen Menschen sagt er das ganz besonders, weil dort beginnt das mit dem Christusereignis. Mit dem Mysterium von Golgatha beginnt das, und er spricht die Menschen so an, dass er ihnen sagt, die gleiche Vollmacht des Ich soll ihm eigen sein, also diesen Menschen, die ich von meinem Vater empfangen habe. Also das heißt, die gleiche Vollmacht, die gleiche schöpferische Vollmacht, die höchste Gottheit hat. Das ist potenziell im Ich drinnen. Nur wir müssen es verwirklichen wollen. Also wir müssen, aber potenziell, es gibt keine Grenze. Keine Grenze letztlich irgendwann einmal bis zum Weltschöpferischen hin. Aber es gibt keine Grenze. Natürlich, Schritt für Schritt. Es geht immer um den nächsten Schritt. Wir brauchen nicht glauben, dass wir gleich 20 Schritte überspringen können. Das wird nicht funktionieren, aber es ist in jedem Ich drinnen. Und daher kann jeder mit diesen Problemen auch fertig werden. Und ein Ich-Mensch, und als Mensch sind wir Ich-Menschen, alle, sonst wären wir kein Mensch, kann durch diesen Abgang durchgehen. Und nicht nur durchgehen, sondern er kann beitragen dazu, ihn letztlich aufzulösen. Diese Finsternis aufzulösen, zu verwandeln in etwas anderes. Licht und Finsternis, die sich verbindet zu etwas Höherem, könnte man sagen. Das ist die Aufgabe. Ja, so gestärkt geht's dann nächstes Mal wirklich in den Abgrund. Nein, Schritt. Schritt für Schritt oder hinauf, genau. Ich könnte auch, genau, hinab zu den Müttern, ich könnte auch sagen, steige. Es ist einerlei. Das ist drinnen. Ja, ich danke euch fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und freue mich aufs nächste. Freuen ist beim Abgrund vielleicht ein falsches Wort, aber oh ja, freuen wir uns darauf, dass wir unser Licht hineintragen können. Darüber dürfen wir uns freuen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gerne. Danke, Frau Sauer. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Baba. Alles Gute. Tschüss. So, ich gehe.